Hallo!
Na?
Wir sind wieder da.
Da sind wir wieder.
Warum hast du eigentlich letzte Woche nicht gepostet, dass es keinen Podcast gibt?
Ja, Asche. Wie sagt man Asche über mein Haupt?
Ja.
Es ist einfach untergegangen. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich kann trotzdem nur drum bitten. Ich weiß noch nicht, ob wir offiziell in der Verpflichtung waren, jetzt letzte Woche schon einen zu machen oder ob wir gesagt haben, wir lassen uns das noch offen. Das weiß ich selber nicht mehr genau, aber... Ich will jetzt nicht behaupten, dass es daran lag.
Na, eigentlich hätten wir gemusst. Ne? Ist ja, war ja, ja erste Woche Vorbereitung eigentlich.
Das ist richtig.
Wobei, der Felix hatte so viel Tränen in den Augen, weil er so hart arbeiten musste.
Nein,
weil ihr müsst wissen, die härteste Arbeitswoche von Felix Dötsch ist die erste Augustwoche, wo diese ganzen Bananenhasen,
naja,
die da unten in der Kabine wohnen.
Ehrlicherweise, jetzt ist es auch nicht weniger. Ich sage immer wieder, ich beschwere mich nicht.
Also wenn die das Arbeit ist, was ich heute gesehen habe, ne, dann möchte ich mal sehen, wenn du Pause machst. Auch.
Also unser Gast wird später auch bezeugen können. Ich habe zum Start, zum Kickoff auch nochmal gesagt, Leute, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, ich arbeite, ich habe die Augen offen, ich netzwerke, ich connecte mich mit den Jungs und bin auch darauf angewiesen, dass ich zu allen möglichen Leuten da ein gutes Verhältnis habe. Das manchmal auch dazu.
Das Gute ist ja, dass
und das Schöne ist ja, dass wir zusammen da unten standen und Quatsch erzählt haben und uns ein bisschen
heute
Training angeguckt haben. Ja,
ja, das stimmt, heute schon. Mhm. Wobei das der erste Blick war, ne?
Jo.
Also den ich zumindest hatte.
Und?
Ja, 10 Minuten, was willst du sagen?
Ja, du sagst ja immer vollkommen.
Aber der Trainer hat mich noch erkannt. Läuft für mich.
Vielleicht habe ich ihm das vorher auch gesteckt.
Nein, konntest du nicht. Der ist in die Kabine rein, ohne dass du mit ihm gesprochen hast, und er ist wieder rausgekommen und er ist neben uns stehen geblieben.
Ja, dann hast du ihn gefragt, wie sein
Sommer war.
Das Obligatorische.
Ja.
Wobei ja auch ein bisschen mehr auch, wir haben ihn ja im Sommer auch einmal eine Woche hier gehabt.
Genau.
Dementsprechend konnte der da schon ein bisschen tiefer gehen, da quatschen.
Ja.
Und am Ende des Tages ist alles so wie immer, eigentlich. Ja.
Naja, für mich war es ja sowieso ein außergewöhnlicher Sommer, muss ich ja ehrlich zugeben. Ich hatte ja eigentlich keinen.
Deshalb hatte ich auch die Tränen in den Augen. Letzte Woche.
Wieso?
Weil, ja, weil wir war. Keinen Podcast machen, weil du ja auch nicht greifbar warst. Deshalb hatte ich die Tränen.
Ich hatte letzte Woche, habe ich mich um eine mal ganz andere Sportart gekümmert.
Interessiert mich auch. Ich weiß nicht, ob das letzte Mal, als wir über eine andere Sportart gequatscht haben, haben wir den Hintern voll gekriegt.
Also ich kann dir nur sagen, dass ich aber das war eine ganze Folge, deshalb haben wir den Arsch voll gekriegt. Ich kann euch nur sagen, Wasserball ist eine geile Sportart übrigens, Leute. Und alle werden
knüppelhart, ne? Habe ich mir sagen lassen.
Naja,
und das also, als zumindest semi-aktiver Handballer.
Ja, also wie gesagt, du weißt ja, dass ich großen Respekt vor deiner Handballerleistung habe, selbst in der Bezirksliga.
Immerhin einer.
Ja, also großen Respekt. Ich weiß, wie hart dieser Sport ist. Ich habe ihn auch in athletischeren Bereichen gesehen und bin immer wieder beeindruckt. Ich habe aber auch jetzt wieder gelernt während der Olympischen Spiele, dass das Thema Wasserball keine Sportart ist, die du mal von heute auf morgen irgendwie so machst. Ansonsten hast du nämlich die Arschkarte gezogen. Nein, also das, ich habe mich mal mit vielen im Vorfeld, also muss man vielleicht mal eben ganz kurz erzählen, ich durfte ein bisschen olympisch unterwegs sein in den letzten Wochen.
Das wissen die Leute doch.
Das glaube ich nicht, weil ich war in einer Rand-Rand-Rand-Sportart unterwegs. Vor allem
noch nicht mal mit deutscher Beteiligung teilweise.
Das stimmt, aber das macht wenig am Ende des Tages, und durfte mich um das Thema Wasserball bei Olympia kümmern und hatte, also früher, muss ich ja ganz deutlich sagen, gab es ja auch in Iserlohn mal großartige Wasserball, also es war Iserlohn und Hohenlimburg, großartige Wasserballnationen sozusagen. Und da hatte ich ein wenig Erfahrung gesammelt, um jetzt natürlich auch zu erkennen, dass der Sport mal ganz anders ist als vor 20 Jahren. Aber ich hatte Hilfe hier aus dem heimischen Raum, der gute Andreas. Hildmann ist der Trainer der Oberliga-Mannschaft vom ISSV und einer von Deutschlands besten Schiedsrichtern. Der hat mich da mal wieder fit gemacht und hat mit vielen Wasserballern gesprochen, sowohl Männern als auch Frauen, die das machen. Und wenn du dann gesagt, Chris, ja, also um das einigermaßen hinzukriegen, bist du so ungefähr 10 bis 12 Stunden die Woche mindestens im Wasser plus Krafttraining. Da habe ich mir gedacht, also so ein Eishockey-Profi arbeitet fast weniger.
Ja.
Oh, aber er kriegt auf jeden Fall auch noch mehr Geld dafür.
Das ist richtig. Und auch da ist jetzt ja nicht die Sportart, wo die meiste Kohle drinsteckt, aber das hörst du ja speziell rund um Olympia immer wieder, dass es eigentlich so viele auch Sportarten, auch telegene Sportarten, grundsätzlich einfach hochattraktive, hochathletische Sportarten gibt, die so interessant sind und eigentlich viel mehr gefördert werden müssten.
Ja, ist irre. Und wenn du halt wirklich überlegst, also ich habe das Endspiel dann Serbien gegen Kroatien gemacht, dann denkst du dir, okay, was hat das für diese Nationen für eine Bedeutung? Und du weißt, ja, auch genauso in Ungarn ist das Nationalsport. Da ist Fußball die 2, Wasserball die 1. Und also die größten Athleten sind quasi in dieser Sportart zu Hause. Und wenn, es erzählte mir ein alter Wasserballer, Hagen Stamm, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, 84 Olympia gewonnen, ehemaliger Bundestrainer, der sagte zu mir mal bei einem Gespräch, ja, das ist geil, du setzt dich in Ungarn in Taxi und dann erkennt dich der Taxifahrer als Deutscher. Und das zeigt so ein bisschen, was anders ist, weißt du? Ja. Und gerade so ganz am Mittelmeerraum, aber das hast du auch schon mal gesehen, da ist irgendwo ein Hafenbecken, da ist ein Tor drin, steht da, wenn eine Kroatien oder sonst wo. Das macht halt den Unterschied aus, ne? Wir haben halt hier, ich weiß nicht, ich habe in der Nordsee ehrlicherweise noch nie ein Tor gesehen.
Nee, das ist ein bisschen wie mit den ganzen gefrorenen Teichen und Eisflächen in Nordamerika, wo ja auch gefühlt jedes Kind, sobald, also bevor es laufen kann, noch auf Schlittschuhen steht, hier ist der Weg dann ein bisschen beschwerlicher.
Deshalb funzt hier so Fußball und funzt vieles andere, wie wir ja jetzt auch bei Olympia gesehen haben, nicht mehr ganz so. Das wird übrigens auch eine spannende Diskussion sein, die wir da in den nächsten Jahren führen, finde ich.
Wir heißt du und ich? Oder?
Nein, wir so allgemein in Deutschland. Weil ich meine, wenn du dir überlegst, was die Franzosen an Medaillen geholt haben, was da aber auch investiert worden ist in den Sport, in Venues, also da gibt es ein neues Hockeystadion jetzt gegeben. Das ist eine der wenigen Dinge, die sie wirklich neu gebaut haben, tatsächlich. Und damit hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, deine Leute auszubilden. Und wir zahlen irgendwie einem Goldmedaillengewinner, das habe ich jetzt auch tatsächlich irgendwie vorgestern in der Zeitung gesehen, 20.000 Euro.
Ja.
Dafür macht der 4 Jahre was sonst alles nicht. Familie nicht, Freunde nicht, Arbeit nicht vernünftig. Was ist das? Also das finde ich spannend, deshalb hoffe ich ganz ehrlich, dass wir uns in Deutschland durchringen, 2040 tatsächlich mal nochmal Olympische Spiele zu machen und dann geht vielleicht auch mal wieder so der Run auf nicht nur Fußball los, sondern auch nochmal auf den anderen Sport und wird viel Geld in die Hand genommen und mal Sportförderung nochmal überdacht. Aber jetzt höre ich auf damit.
Genau, und das Ganze, um dann noch ein Schlusswort zu haben, mit Kommentator Mirko Heinz. Minimum beim Wasserball, vielleicht noch woanders.
Ich weiß nicht, da bin ich zu alt für, glaube ich, 2040. Überleg mal, das sind jetzt von jetzt angesehen 16 Jahre. Obwohl, ich könnte damit dann aufhören.
Dann wäre ich stabil. Fast fertig. Das wäre stabil.
Dann wäre ich fast fertig.
Dann hast du wieder mehr Zeit für den IEC.
Da wir beide ja dann immer noch hier sitzen, weiß ich nicht, ob irgendjemand daran Interesse hätte.
Könnte passieren, ja. Wer weiß. Du bestimmt. Du gehörst ja zum Inventar hier.
Naja, sei vorsichtig. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du auch schon 5 Jahre hier bist.
Das ist richtig.
Und du bist nicht hübscher und jünger geworden, das muss man dazu sagen. Das hat dich auch Nerven gekostet.
Jünger auf keinen, ja, das stimmt.
Ja. Naja, also das ist auf jeden Fall so passiert, aber glücklicherweise tauschen wir beiden uns ja wie immer nur aus und die ganzen anderen haben nichts davon mitgekriegt, worüber wir geredet haben.
Das ist auch schon mal schlimmer eskaliert. Ja. Aber lass uns trotzdem anfangen.
Reden wir über Eishockey jetzt?
Würde ich sagen.
Wie war denn so öffentliches Training eigentlich? Also wie gesagt, ich bin...
Laut.
Völlig unwissend.
Laut zwischendurch. Es war letztes Jahr was angenehmer, da wir beiden zusammen die Jungs anmoderieren konnten und ich mir dann zwischendurch noch mal einen kurzen Schluck trinken konnte und mich mal räuspern konnte.
Das geht ganz schön auf die Stimme, ne?
Ja.
Das ist so.
Zumal dann danach stand auch noch die Saisoneröffnung von unserem Nachwuchs an, was auch super geil war, die ganzen Kiddies da hinter der Halle dann auf die Bühne zu holen. Das bedeutet dann beim Umkehrschluss auch, dass man diese ganzen Namen auch noch vorlesen muss. Und das sind echt viele. Das hat mich dann auch so ein bisschen, aber da hat dann Lasse Kopitz, aufmerksam wie er ist, mir zwischenzeitlich noch ein kleines Becherchen Wasser organisiert.
Insofern, der gute Lasse.
Alles gut. Nein, ich glaube, und das war so auch die Wahrnehmung, was mir so gespiegelt wurde, sehr, sehr gelungene Veranstaltung insgesamt. Man spürt eine gewisse Euphorie rund um unser Team, aber auch rund um den Club als Ganzes. Im Nachwuchs wird gute Arbeit geleistet. Das Wetter hat sein Übriges getan. Auch wenn das Eis, da können wir vielleicht gleich auch nochmal eben drüber sprechen, eine absolute Vollkatastrophe ist. Stichwort Wasserball.
Vorsichtig, wenn du das übrigens sagst, ne, würde das wieder dazu führen, dass das öffentliche Kritik an der Eissporthalle und der Bädergesellschaft ist. Nee, wenn ich das sage, ist das was anderes. Ne?
Naja, die, also das ist ja ein Fakt, aber das ist einfach, die tun ja, was sie können.
Wobei ich jetzt, also ich habe es ja heute auch gesehen und es war irgendwie wie Gorillas im Nebel. Also du konntest ja, also konntest nichts sehen. Ich sag dann immer, es ist eine wunderbare Geschichte, wenn du mal einen Puck auf in Richtung deines Kopfes kriegst. Funktioniert super. Wobei natürlich gestern und heute einfach super Wetter war für sowas, ne?
Ich, das ja, kennen wir ja, also auch. Gestern Morgen, als die Jungs morgens in die Kabine kamen, da hast du echt, also da war sogar noch ein Training von unserem Nachwuchskind, da habe ich auch gedacht, okay, da konntest du wirklich, da stand der Nebel mannshoch auf dem Eis, war noch irgendwie auch knackig kalt drin, aber trotzdem draußen bist du trotzdem schon mit 25 Grad da morgens um 8 Uhr durch die Gegend gelaufen. Also, aber nochmal, das ist ja kein Vorwurf von irgendjemandem, das ist die Situation, wie sie ist. Und alle Beteiligten tun ihr Bestes. Ich erinnere an der Stelle immer gerne.
Ja, aber die Entfeuchtungsanlage schafft das auch einfach nicht.
Nein, das, also, ne, wir haben halt ganz kurz, keine.
Wir haben gar keine.
Ja, eben.
Ja.
Keine. Ich sage, die schafft das nicht. Die vorhandenen Möglichkeiten schaffen das nicht, ist richtig. Mein guter Freund, der große Ventilator oben in der Ecke, wo es dann aber auch, habe ich jetzt gehört, wenn man den dauerhaft pusten lässt. Also erstmal hast du da.
Macht
ja
das
dann,
auch das Eis weich?
Ja, nee, ja, dann macht das Eis weich, dann hast du eine Kuhle im Eis irgendwann. So. Das sind dann so die Dinge, mit denen wir uns halt einfach auseinandersetzen müssen, bis uns irgendjemand mal einen schönen SAP-Garten dahin baut, wo ich aber auch immer noch sage, das sind die Nachteile, aber es gibt auch genug Vorteile in dieser Halle, die wir dann hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt und wichtigeren Zeitpunkt dann auch in dieser Saison noch zu spüren bekommen.
Mhm. Lass uns noch über ein Thema reden. Eins noch. Also als Doug Shetton so neben mir stand, habe ich gedacht, sieht aus wie immer, riecht wie immer, Spaß. Aber wir haben ja nun leidvoll erfahren müssen, dass Trainer sich nach Sommerpausen verändern. Ich hatte nicht den Eindruck.
Nee, das wäre nie weg gewesen. Das ist so, ja.
Das beruhigt mich ein bisschen. Weil das war, für all diejenigen, die diesen Podcast vielleicht zum ersten Mal frönen in dieser Saison, wir gehen schon in unsere dritte, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Die könnten festgestellt haben, dass das Thema ja immer war, also irgendwann dann in der Saison, dass Trainer wiedergekommen und sich verändert hatten. Das ist nicht der Fall, ne?
Nö, das zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu überhaupt keine Anzeichen. Ich bin jetzt auch weit davon entfernt, die letzten beiden Coaches, mit denen wir damals in die Saison gegangen sind, irgendwo zu sagen, okay, die Veränderung muss ja nicht immer was Schlechtes sein, aber Fakt ist auch, dass da ein paar Erfolgsfaktoren vielleicht verloren gegangen sind, rückblickend. Vorher weißt du das natürlich auch nicht immer so genau, aber da wir in der Konstellation in der letzten Saison sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben, bin ich jetzt erstmal ein großer Fan davon, wenn das, oder wäre ich ein großer Fan davon, wenn das einfach so weiterginge. Deshalb, wenn Anzeichen dafür sprechen, bin ich auch dafür.
Naja, dann sag ich mal so, ne? Herzlich willkommen in der Eishockeysaison 2024, 2025 in der Deutschen Eishockey-Liga mit den Iserlohn Roosters im geilsten Podcast, den es so gibt.
Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio MK Rooster Hockey Podcast, Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Welcome back
to the show.
Ja, genau.
Die größte Show des Sauerlandes.
Show, ja,
wir
ja
dürfen sie begleiten mit all den Dingen, die es so gibt. Vorher, nachher, mittendrin und überhaupt. Ja, die wichtigsten Dinge haben wir schon besprochen, können wir uns gleich unserem Gast widmen.
Ich muss ja sagen, das ist grundsätzlich immer. Ey,
stopp.
Ja.
Der geilste von zweien. Aller Sponsoren. Alles. Und ich muss dazu sagen, er hat auch einen wunderschönen neuen Trailer sozusagen. Also ist nicht mehr nur so, dass er uns Spaß wünscht. Hört euch an, wie die Sparkasse Märkisches Sauerland Thema Menden uns jetzt begrüßt zu ihrem Podcast alle zwei Wochen.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Ja, und dann sagen wir noch vielen Dank natürlich auch an den zweiten von wirklich zwei geilen, den geilsten Podcast-Sponsoren. Frankie Binz und Ecom. Dankeschön. Aber euch gibt es erst nächste Woche im Trailer.
Genau, das ist so jetzt quasi
jetzt nicht off the records.
Ja, off the records. Aber ich wollte es gerade noch sagen, das ist genau deshalb die Zeit, es ist eine geile Zeit, weil alle sind die geilsten und die Neuzugänge sind die geilsten und alle sind super nett und selbst wir beiden
ja, das ändert sich
haben uns irgendwie September, länger mal nicht gesehen ja. Und kommen halbwegs klar aus für eine kurze Zeit miteinander. Ja, es ist viel zu tun, aber es ist irgendwie grundsätzlich alles erstmal positiv behaftet. Du hast
ja, man muss es auch positiv reden. Weil es gibt noch nichts Negatives. Das ist geil.
Ja, es ist tatsächlich so, dass, ich meine, wir haben auch, glaube ich, uns schon auch bemüht über den Sommer. Das war auch über das letzte Jahr schon der Fall, aber da gab es nun mal auch einfach viele Reibereien aufgrund der Gesamtsituation, aber auch den Dialog in die Fanszenen mit den Vertretern da so ein bisschen aufzunehmen. Und es ist ruhig, ja, muss man sagen. Also vielleicht sogar ein bisschen zu ruhig, keine Ahnung. Es wird uns schon insgesamt ganz gute Arbeit attestiert gerade, was natürlich auch mit der sportlichen Gesamtsituation zu tun hat, würde ich mal behaupten.
Ich sag da jetzt mal noch nichts zu.
Ja, du ich hast guck ja, mal, wie es ist. Genau, du sagst, wir warten aufs erste Spiel oder auf das erste Wochenende.
Nein, das ist auch alles blödsinnig. Ich sag ja immer, wenn mich einer fragt, und was denkst du? Dann sage ich ja immer, frag mich nochmal im Oktober. Mhm. Ich glaube, das sage ich jetzt auch zum dritten Mal, oder? Im September, August.
Naja, letztes Jahr wurde es ja ordentlich angepflaumt, als du gesagt hast, kurz vor Saisonbeginn, wir könnten noch einen Stürmer gebrauchen.
Wer war das
noch? Also du hast Christian gefragt, geantwortet hat Greg.
Ja, das war auch tatsächlich einer der bemerkenswertesten Podcasts vor einer Saison, die ich jemals erlebt habe. Dass ein Trainer mir mal sagt, nee, ich will einen Spieler gar nicht haben.
Ja, der spielt jetzt in Ingolstadt, besagter Spieler, um den es damals so Semi ging. Nee, weiß ich nicht. Also, der steht denen schon ganz gut zu Gesicht. Ja. Stand auch der DG letztes Jahr ganz gut zu Gesicht.
Ja, der hätte auch uns.
Wer hätte das gedacht? Genau.
Nein. Würde ich auch sagen.
Nachher ist man immer schlauer. Ich glaube, wir haben aber auch gesehen, dass jetzt auch nicht alles so scheiße war, was sich da über den Sommer an Überlegungen gemacht wurde im letzten Jahr, was man dann hinten raus gesehen hat. Insofern.
Ja. Das stimmt.
Nehmen wir die positiven Sachen mit und würde ich mal sagen, bevor er jetzt hier vor Langeweile umkippt, holen uns den ersten Gast in diesem Jahr in unserem Podcast.
Genau, ein Gorilla aus dem Nebel.
Das ist der Weltklasse. Das ist die, das
ich finde das
beste,
Bild ist ganz geil,
oder? Das ist die beste Anmoderation, die ich seit langem gehört habe.
Gorilla im Nebel ist geil, oder? Finde ich auch. Ja. Aber es passte so ein bisschen heute. Ja. Sie tauchten dann so auf, wie Schatten aus dem
Lichtgestalten.
Ja, quasi. Kannst du dich mit dem Begriff des Gorillas für dich ganz persönlich identifizieren? Also frag dich der dickste Radioreporter der deutschen Eishockey-Liga.
Ja, vom Körperbau auf jeden Fall. Also, nee, also das ist auf jeden Fall über die letzten Jahre ein bisschen besser geworden bei mir. Ich war sonst immer der Dünne, aber in Richtung Gorilla geht's langsam, aber so ganz als Eishockeyspieler will man da ja auch nicht sein, sonst ist man da sehr unbeweglich. Von daher. So teils, teils, würde ich sagen.
Also, du bist angekommen in also der besten Podcast-Familie, den die Nation so zu bieten
in der
hat. Das ist mal ohne Zweifel so.
Eishockey-Familie.
Ne? Ja, gut, das musst du sagen, das will ich jetzt gar nicht behaupten. Ich würde ja immer sagen,
Stand
es
jetzt
gibt
ist
auch noch
Harmonie
zwei, drei
pur.
Andere.
Ach
so.
Ja, das ist
okay, entschuldige. Ja, also.
Woanders ist das Gras auch nicht grüner. So.
Nein, also gut. Ich lerne, heute ist Harmonie pur angesagt.
So lange, bis mir irgendjemand was anderes
sagt. Möchtest du deinen neuen Spieler vorstellen?
Ist mein neuer Spieler, ja. Gerne. Also ich, die ersten Eindrücke sind wirklich sehr, sehr gut. Ich habe gestern noch zu ihm gesagt, dass Real, was wir damals bei seiner Ankunft gedreht haben, kurz, was auch da, wo ich tatsächlich auch kurz drin vorkomme, wo man sieht, wie wir uns unterhalten am Anfang, hat eine höhere Reichweite als die Worte von Colin Ungbekele zu seiner Vertragsverlängerung erzielt. Was nicht daran liegt, dass sich keiner für Colins Worte interessiert hat, sondern einfach, dass das. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es an meinem kurzen Gastauftritt lag oder einfach, dass es schon irgendwie eine insgesamt vielleicht nicht ganz uninteressante Geschichte ist, was den Namen Manuel Ahlberg angeht, dass der wieder, ich glaube, wir hatten schon vermeldet, Kaderplanung abgeschlossen und dann kam noch einer um die Ecke und wir haben gesagt, gut.
Also das ist ja immer, weil ihr lügt.
Nö.
Ich wusste ja schon, als du diese Mitteilung rausgeschickt hattest, dass ihr zumindest noch über ein Tryout nachdenkt.
Ich glaube, ich habe auch aus genau dem Grund vorerst irgendwo mit in die Meldung geschrieben. Das ist dann
du
so
hast
schnell gegen okay.
Wortklauberei
betrieben. Ja, richtig. Ja. Genau. Das ist rein juristisch habe ich niemanden angelogen.
Also kommen wir noch mal zu dem Gorilla-Dasein zurück. Wie scheiße war das heute tatsächlich? Also wie schwer ist trainieren unter solchen Bedingungen, wenn der Nebel auf der Eisfläche steht? Es war ja auch ein Monster warm drin. Also du konntest locker in einer kurzen Hose ohne Jacke in der Eissporthalle stehen und denkst dir, das hat mit Hockey eigentlich nichts zu tun.
Ja, das stimmt. Also die Jungs sagen immer, das schlechteste Eis im Sommer, das beste Eis im Winter. Hat man lieber so als andersrum. Aber klar nervt es ein bisschen trotzdem. Gerade so hinten raus im Training wird die Qualität immer schlechter, die Pässe kommen kaum an. Aber lieber, also man lernt ja auf schlechtem Eis dann umso besser dann auf gutem Eis zu spielen. Von daher ist das nicht so ein Problem. Wir haben jetzt das Training auch verkürzt. Also machen jetzt immer 45 Minuten, dann fladden wir das Eis einmal. Und dann haben wir hinten raus nochmal ein bisschen besseres Eis in der zweiten Hälfte. Ansonsten klar, man wünscht es wäre besser. Aber so ist es halt, damit muss man umgehen und ja.
Du musst vor allen Dingen, das lass dir sagen von einem alten Menschen, der schon viele Eishockey-Auftakte in dieser Halle erlebt hat, du musst halt hoffen, dass es am ersten Wochenende mit den Heimspielen gegen München und gegen Berlin mindestens genauso ist, weil jede Mannschaft, die technisch und schnelles Eishockey spielt, hat mit der Sülze eine richtige Herausforderung.
Ja, das stimmt. Ja,
und die kürzen auch direkt mal ab, weil in München dann, ich glaube, so, am Wochenende drauf spielen die schön SAP-Garden.
Und ist dann schon?
Ich weiß gar nicht. Ich meine ja, weil das erste Wochenende spielen die eben zweimal auswärts. Mhm. Ich glaube, dann ist die Einweihung unter der Woche gegen die Sabres mit dem Spiel und dann spielen sie, glaube ich, darauf die Woche dann quasi ab Oktober oder so oder letztes Septemberwochenende irgendwie. Vielleicht ist sowas voll. Irgendwann, irgendwo da auf jeden Fall. Kurz nach Saisonstart offiziell. Aber wie gesagt,
soll ganz nett werden, habe ich mir sagen lassen.
Ja, also weiß ich
nicht. Ich habe jetzt die kleinen Hallen mal gesehen, die sie da gebaut haben.
Ja, ey, aber ganz ehrlich, ich finde irgendwie so aus Iserlohner Sicht, weiß ich nicht, hier wird es ja nicht hinpassen. So an der einen oder anderen Stelle eine kleine Modernisierung würde uns schon gut tun, aber ich finde es grundsätzlich ganz geil hier. Bleibe ich bei.
Ich spreche auch tatsächlich nicht von dem Garden selbst, sondern ich spreche von den zwei unterschiedlichen Trainingshallen. Es gab ein Video, was die Stadt München, glaube ich, reingestellt hat, weil der Reiter, der Bürgermeister da war und sich das mal angeguckt hat. Und die hatten, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Manuel, aber die hatten auf jeden Fall mal die beiden Trainingshallen gezeigt, die im Prinzip unter der Erde gebaut sind. Um da Synergien zu nutzen, was Energie und so weiter anbelangt. Und eine schön mit Tribüne ausgestattet, wo du locker ein Nachwuchsspiel machen kannst. Die andere, wo hinten vorne Balkons waren, wo die Eltern halt gucken können, wenn die Kids trainieren. Ne? Das sind halt einfach Umstände. Und ich will nicht orakeln, ich will da gar nicht so viel sagen, aber pass mal auf, wie sich die Nachwuchsentwicklung in Bayern in den nächsten Jahren darstellt. Dadurch, dass die jetzt drei Eisflächen haben, in München, die sie theoretisch bestellen können und wie viele Vereine das sonst noch haben und wie viele Mannschaften zukünftig in München spielen werden auf einem Top-Niveau.
Ja, wollen wir mal gucken, ob die Nachwuchsarbeit im Red Bull-Kosmos endlich mal ein bisschen in der deutschen Spitze ankommt. Ne?
Naja, Betonung liegt ja auf deutsche Spitze. Ne? Das genau, darfst du ja nicht vergessen.
Aber wir haben ja einen Sitzen, der das System da ja auch so ein bisschen mitgemacht hat. Mhm. Ne?
Ja.
Und tatsächlich auch mit Leuten zusammengespielt hat, die jetzt ambitionierter unterwegs sind.
Das stimmt, ja. Ja, nee, war eine gute Zeit da. Da habe ich auch unter anderem mit Axel auch zu tun gehabt.
Herzliches Beileid.
Das ging schon viel früher los. Das war schon in Köln im Nachwuchs und in der Eislaufschule, da ging es schon los. Das heißt, wir waren immer auf ähnlichen Wegen unterwegs. Aber ich weiß gar nicht, wer waren da alles in Salzburg, die so...
Und in U20 WM hast du ja auch noch. Hast du U20 WM gespielt?
Ja, genau.
Ja, das Gute ist ja, wenn ich jetzt hier noch WLAN habe, ja, habe ich, können wir das mal eben gucken, erzähl in der Zeit mal weiter.
Also der Peterke auf jeden Fall.
Ja,
das,
an den habe ich jetzt gerade auch gedacht bei der Anmoderation.
Ja, ja, da waren schon noch die einen oder anderen. Lenny Nilek war ja auch in Salzburg, der war aber immer 2-3 Jahre unter mir. Aber wer da so sonst so den Sprung in die NHL geschafft hat, weiß ich gar nicht.
Der ist klein auf jeden Fall, der...
Der Lenny.
Nee, der Eishockey-Kurs und Lenny ist nicht so klein.
Der ist auf gar keinen Fall klein.
Nee, das stimmt. Nee, aber man muss ja tatsächlich sagen, also Red Bull hat ja in den letzten Jahren die besten Spieler tatsächlich, was früher mal Mannheim war, mit den besten Spielern, die da irgendwo unterwegs waren im Nachwuchsbereich, das hat Red Bull ja tatsächlich in Österreich über eine enorme Möglichkeit hingekriegt,
Maxi Schuber, ne? Sehe ich hier noch.
Schuber, natürlich, mit dem habe ich sogar zusammen gewohnt.
Julian Lutz.
Ja.
Sonst, die Heigl-Brüder.
Lutzi muss ich noch ein bisschen durchsetzen, aber... Ja. Mit dem Stuba, den nenne ich immer Susi. Ja, nee, habe ich sehr gutes Verhältnis auch, wie gesagt, ja, zusammen gewohnt. Nee,
2021, hier, ja. So, falls es nochmal jemand nachfragen hat. Manuel Aberg, 25 Spiele, 19 Punkte. Schuber, ja klar, defensiv, aber 29 Spiele, 11 Punkte. Also.
Ja.
Hat noch jemand Fragen?
Naja, Fragen habe ich genug an den Burschen, ehrlicherweise. Und da könnten wir ja auch mal anfangen. Du darfst allerdings den Weg dieses Interviews bestimmen. Mhm. Wollen wir zuerst über die ersten Tage reden oder wollen wir erst über dich reden?
Machen wir die ersten Tage, es müssen einfach auch reinzukommen.
Okay, Achtung, jetzt kommt sie. Die definitiv dümmste, allerdümmste Frage, die sich ein Journalist zu Beginn einer Vorbereitung erlaubt, aber sie ist, also sie hat einfach so eine große Tradition, nicht nur in diesem Podcast. Also, wie war der Sommer?
Wir müssen mal so einen Jingle etablieren. Ja. Sie hören die sie dümmste hören Frage. Die vielleicht finden wir dafür auch einen Sponsor.
Ja. der Sommer war sehr unspektakulär, sage ich mal. Viel Arbeit mit meinem Vater zusammen. Ja, ein paar Flächen verlegt und dann waren wir halt mit den Jungs am Eis in Köln. Köln ist ja einer der wenigen Orte, die dann wirklich im Sommer noch Eis haben, die eigentlich fast nie abtauen. Und dann kamen auch die Jungs aus Iserlohn hier rüber, die hier im Sommer trainiert haben und dann, glaube ein bisschen mitfinanziert die Eiseinheiten in Köln bekommen haben. Und ja, so das war die Vorbereitung an sich. Viel im Gym gewesen, weil ich sowieso schon vorhatte, mal wieder anzugreifen. Deswegen, ja, so das Übliche würde ich sagen, was jeder eigentlich macht. Vielleicht Golfen oder so ist weggefallen bei mir. Da war dann die Arbeit dran, aber ansonsten, ja.
Ich erinnere mich noch an den Tag, als Axel, da haben wir, glaube ich, auch einen Podcast aufgezeichnet.
Ja, wir hatten geplant.
Hatten
wir einen
Podcast mit ihm oder ja, hat nee, er abgesagt?
Wir haben mit ihm geplant für Mittwoch oder Donnerstag. Also, okay, machen wir Mittwoch, hatte er gesagt, hatte ich dir gesagt. Ruft er mich Mittwochmorgen an und sagt, ich scheiße, ich muss nach Köln fahren. Ich so, wieso das denn, Alter? Hör mir auf, die Termine am Tag zu verschieben. Ich hasse das, ne? Und Mirko
wird. Ja,
ich bin dann derjenige, der dann Mirko anrufen darf und dann kann ich mir wieder den Shit abholen. Kann ja auch nichts dafür. Ja, ich so, was ist denn los? Ja, ich treffe mich dann mit dem Spieler und so, dann sind sie ja immer ein bisschen geheimniskrämerisch. Ich sag, ja, wie, was denn? Willst du noch einen holen? Ja, ja, ich habe da ja gehört und Colin hat erzählt und bababababa. Und ich sage, ja, sag schon mal bitte einen kurzen Namen. Ja, hier, Manuel, ich geguckt, okay.
Das
wusste
ich allerdings
beendet.
Nicht, das hat er mir nicht gesagt.
Nee, er hätte mich auch gebeten, Stillschweigen zu bewahren, was ich natürlich speziell dir gegenüber immer tue, du alte Drahtschranke.
Genau, ich bin eigentlich das Leck hier in der Geschäftsstelle. Nee, alles, was ich weiß, posaune ich raus.
Wir sind Löcher wie ein Schweizer Käse in dieser Organisation. Ja. Ich sag's immer wieder, wir bemühen uns, sie zu schließen. Ich glaube, im Großen
niemals.
Und Ganzen ist das aber auch dann wiederum der Charme dieser gesamten Community hier ein Stück weit. Bisher haben wir uns die negativen Konsequenzen jetzt nicht wirklich eingeholt. Insofern ja, haben wir das Interview auf den Donnerstag gelegt und ihr habt euch da, glaube ich, ein bisschen länger ausgetauscht. Wir sind uns dann, Axel und ich, nachmittags nochmal weggelaufen. Ich sah uns, dachte, ja, den nehmen wir. Also er hat sich das angeguckt, dass vielleicht mal das Feedback jetzt von unserer Seite aus.
Seiner Seite aus.
Ja?
Ich kann da nicht mitreden. Weil ich
nee, von unserer, also von Vereinsseite aus. Ja, sagt er,
bitte klare Formulierung. Danke.
Ja, das ist meine große Stärke. Sagt er, ja, ich kenne den Jungen von früher. Ich weiß, was er drauf hat, was er grundsätzlich für ein Talent ja zu dem Zeitpunkt war. Und er will Gas geben, der hat Bock und wir haben was dann auch in der Pressemitteilung auch formuliert. Die Chance, dass das am Ende des Tages eine Win-Win-Situation wird, ist für beide Seiten sehr groß. Und den nehmen wir auf jeden Fall im Tryout dazu.
Gut, jetzt müssen wir über ihn reden. Jetzt müssen wir hinterher über den Start reden. Also, ich habe das ja auch mal registriert, dass es da einen Spieler gab in Training, der plötzlich einen Sack gehauen hat. Dann gibt's ja immer mal wieder welche, die dann gucken, wo sie unterkommen. Aber dass sie in die Oberliga gehen, ist meistens
Regionalliga.
Schon,
Regionalliga.
In die Regionalliga gehen, ist meistens dann wirklich eine unglaubliche Überraschung.
Mhm.
Erzähl mal diese Geschichte und die Beweggründe, die, so würde ich mal vermuten, eher im menschlichen Bereich gelegen haben als
genau.
Nur im sportlichen.
Ja, ausschließlich menschlich hätte ich auch gesagt. Mal gucken, wie ich das am besten formuliere. Es war halt, man war in einem Riesenloch im Endeffekt. Es war, ich war ja 2 Jahre davor in Nordamerika, dann auch das Jahr Salzburg, dann nach Schwenningen. Und es war schon seitdem ich wirklich, war in Köln, immer Eiszeit bekommen, alles super gewesen, den ersten Profivertrag da unterschrieben gehabt und dann nach Nordamerika und ab da ging es so, keine Eiszeit mehr bekommen, 4. Reihe, ganz andere Rolle im Team. Und ich habe mich damit abgefunden, aber es wurde dann auf die Dauer schon lästig. Also es wurde immer, der Umgang, der war überhaupt, was mir auch wichtig ist, so ein wirklich menschlicher Umgang. Der war überhaupt nicht da. Man war wirklich nur noch eine Nummer, sage ich mal im Endeffekt. Und ja, irgendwie ging das dann immer so weiter. Es hat sich geschliffen über die letzten Jahre und man hat dann irgendwann gesagt, so höre ich jetzt schon auf, wo ich in den USA war. Da dachte ich mir, nee, also ich habe das alles nicht gemacht, um meinem Nachwuchs aufzuhören. Und das Ziel war Profis, was ich dann in Schwenningen auch erreicht hatte. Und da ging, es hat sich tatsächlich da ein bisschen verbessert, aber das Problem war dann schon noch das Familiäre auch. Ich habe meine Eltern über Jahre hinweg kaum gesehen, was mir sehr schwer gefallen ist, weil irgendwann ist die Zeit auch mit den Eltern, die ist ja begrenzt und irgendwann endet das auch und dann will man Sachen nicht bereuen und dann auch sportliche Umstände, die dazu kamen. Und irgendwie war das so ein Hamsterrad, in dem man drin war und irgendwie wollte man da rauskommen. Hat einiges probiert, hier was verändert, da was verändert, es hat alles nichts gebracht. Und dann musste man, mitten in der Saison war das dann leider, war auch für Schwenning ein bisschen ungünstig, weil sowas will man ja dem Verein nicht zur Last kommen in der Hinsicht. Aber dann, habe ich das in der Saison im November dann entschieden. Und nur um da mal noch ein bisschen was zu ergänzen, ich habe dann nicht gesagt, ich gehe in die Regionalliga, sondern wirklich distanziere mich erstmal komplett davon. Mache erstmal Pause, suche erstmal ein bisschen Kontakt zu meinen Eltern, wie gesagt, die Heimat in Köln auf und schau mal, was wird in der Hinsicht. Dann beruflich habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich Gartenlandschaftsbau und so wurde es dann auch besser über die Monate hinweg. Und dann hat sich erst ergeben nach der Saison, dass ein paar Freunde von mir, mit denen ich auch im Nachwuchs in Köln immer gespielt habe, die haben dann gesagt, ja komm, wir haben eine super Truppe hier in Bergisch Gladbach, ist 20 Minuten Fahrt aus Köln. Waren mir gegenüber auch sehr zuvorkommend und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und da kam dann die Lust auch so ein bisschen wieder am Sport. So eine kleine Kurzfassung, würde ich mal sagen.
Ist diese Zeit, also wo du beschreibst gerade Nordamerika, da erlebst du ja sehr unterschiedliche Geschichten. Also wir haben hier mit Yannick Proske zusammengesessen, der eine völlig andere Zeit erlebt hat als du. Also du warst in Own Sound, wenn ich es richtig gesehen habe.
Im ersten Jahr,
genau. Richtig, im ersten Jahr. Hast da auch über 50 Spiele gemacht. Und ich erinnere mich noch an Yannick. Für Yannick war das so die schönste Zeit, auch mit seines Eishockey-Lebens, weil er aber auch anders wahrgenommen worden ist. Also der sagte halt, ich bin total gut aufgenommen worden. War das eine Situation, die sportlich irgendwie eine Herausforderung war? Oder war es dann auch einfach, ja, okay, wir haben den Jungen zwar, aber er bringt sportlich nicht das, also brauchen wir uns nicht so sehr um ihn kümmern, wie wir uns das also als Verein uns halt gedacht haben.
Beides. Also man hat sich nicht so ganz wertgeschätzt gefühlt einfach, würde ich sagen. Es war eine Situation in der Vorbereitung, da haben wir ein Spiel gehabt, da habe ich 4 Tore gemacht. Und anstatt ein bisschen Lob, also es war wirklich gar kein Lob, das mir gegenübergekommen ist, sondern das Einzige, was gesagt wurde, ist, ja, du musst auf jeden Fall an deiner Defensive arbeiten. Das ist eine Vollkatastrophe. Und da denke ich mir dann so, ja, also klar, kann man dran arbeiten, definitiv. Ja, man hat immer Sachen, wo man sich verbessern kann, aber so ein kleiner Schulterklopfer oder so wäre schon angebracht. Und dann, so solche Sachen waren es dann halt, die haben sich addiert. Und ich war in meinem zweiten Jahr dann aber in Moncton. Das war in der QMJHL. Und da war es dann aufgrund der Ausländersituation, musste ich gehen. Aber das war wirklich Bombe da, muss ich sagen. Also da habe ich Vertrauen vom Trainer bekommen, da warst du im Powerplay. Preseason hatte ich irgendwie, weiß nicht, 10 Spiele, 12 Punkte, irgendwie sowas um den Dreh, ich erinnere mich nicht ganz. Das war eine super Zeit. Das war dann umso tragischer mit dem Ausländer, dass der war gedraftet und wurde dann von der AHL runtergeschickt zu uns nach Moncton. Also in der Hinsicht hatte der einen besseren Hintergrund. Genau, und dann bin ich in die USHL gegangen. Da war es auch okay noch, aber in Moncton so die Zeit, wenn, was Proske wahrscheinlich auch erzählt hat, so da konnte ich das ein bisschen nachvollziehen. Also da war wirklich alles super.
Also war das so ein bisschen Struktur tatsächlich oder auch eine Bereitschaft von dir in einem gewissen Alter das noch nicht so aufnehmen zu können? Weil jetzt hast du ja Zeit gehabt auch mal, vor allen Dingen ganz in Ruhe, ohne Sport darüber nachzudenken. Und zu welcher war Struktur im Verein, die dann einfach nicht wertschätzend war oder auch erkennend, was, ja auch ihr seid so brutal jung gewesen. Ne? Ja,
natürlich.
Das darf man ja auch nicht vergessen. Also bist weg von Mama und Papa mit allem, was dazugehört.
Ja.
Du musst dich durchkämpfen. Es sind Profisituationen, das darf man nicht vergessen. Du lebst in einer Gastfamilie, bist aber alone und musst dann mit den Leuten irgendwie klarkommen. Haben die das gar nicht irgendwie berücksichtigen können? War das so ein bisschen organisationsbedingt, ohne denen jetzt einen Vorwurf machen zu wollen?
Ich würde sagen, es ist immer so ein bisschen Glückssache. Ne? Jeder hat ja so seine Ansicht ein bisschen. Gerade in Kanada setzen ja viel auf ihre eigenen Spieler. Ist Glückssache, ist im Eishockey oft Glückssache, wo man hinkommt, wie der Trainer da mit einem umgeht. Vom Trainer hängt ja auch einiges ab, muss man ja auch sagen. deswegen, ich will es gar nicht so jetzt schlecht auf die Organisation irgendwie runterreden, sondern wäre vielleicht die richtige Sache gewesen, noch ein Jahr in Deutschland zu bleiben. So im Nachhinein, die Erfahrungen, für die bin ich mega dankbar. Das war eine super Zeit. An der Hinsicht kann ich auch mit Proske übereinstimmen. Die Erfahrungen, die würde ich jetzt nicht mehr kriegen in der Hinsicht, dass man da wirklich die Chance kriegt, Eishockey zu spielen. Aber ich hatte auch hier mein Fachabi schon begonnen. Ein Jahr war das am Laufen, hätte ich noch ein Jahr draufgelegt, hätte ich es abgeschlossen. Deswegen, so in der Hinsicht wäre es dann schon besser gewesen, wirklich nochmal hier zu bleiben, vielleicht ein Jahr reifer zu werden und dann den Schritt wirklich zu gehen.
Qualitativ war es aber offensichtlich so gut, dass dann Red Bull gesagt hat, den Burschen schnappen wir uns, den wollen wir. Was hast du dann insbesondere bei Red Bull erlebt, mal abgesehen von den guten Rahmenbedingungen, die die ja in der Theorie haben?
Ja, das war auch, das war ja das Corona-Jahr. Da wurde in USHL die Saison früher beendet und dann war das Thema, ja, was passiert jetzt in Zukunft? Die DL hat ja, glaube ich, erst im Januar angefangen oder Ende Dezember, irgendwie sowas, wenn ich mich nicht irre.
Kurz vor Weihnachten,
ja. Ja, kurz vor Weihnachten.
Kurz vor Weihnachten, ja. Und da war es dann so die Sache, in Österreich war alles geregelt. Also die hatten schon einen Plan für die Saison, die wussten, wann alles beginnt. Es war dann auch regulär im September, das heißt, du hast 2-3 Monate früher Spielbeginn. Und da haben wir dann die Entscheidung getroffen im Endeffekt, dass man sagt, ich gehe noch nicht nach Schwenningen, weil da war ich auch schon in Kontakt mit denen. Sondern ich nehme nochmal das Jahr in Salzburg mit, nehme nochmal ein bisschen Ausbildung mit, die in Salzburg auch wirklich durch die Bedingungen da top sind. Genau, aber um auf die Frage zurückzukommen, außerhalb der Rahmenbedingungen, die an den Tag legen, war es auch eine super Stadt, muss man sagen. Also es war, ja. Salzburg ist eine traumhaft schöne Stadt, gerade auch mit der ganzen Kultur dahinter, mega. Die Berge, das hast du ja hier in Köln, vor allem wo ich herkomme, ja gar nicht. Deswegen.
Also Köln hat, das muss man sagen, gewisse andere Qualitäten als Stadt, ja, aber Berge sind nur nicht unbedingt, das stimmt. Ja.
Wobei Bergsprints kann man in jeder Stadt machen, also das war auch bei uns in der Ausbildung immer Sache. Aber war eine gute Zeit, wie gesagt, mit dem Super zusammen gewohnt, mit vielen Jungs, mit denen ich auch im Nachwuchs wieder zu tun hatte, JJ, unsere Wege hatten sich auch oft bei der Nationalmannschaft gekreuzt. Von den Jungs her war alles super. Von daher, es war nur ein bisschen schade, da war ein bisschen Pech mit dem Spiel, dass ich für Red Bull in dem Zeitpunkt, also München, noch nicht gespielt hatte, weil ich genau in der Woche krank geworden bin. Ich habe einen Anruf bekommen, habe gesagt, ja, du kannst hochkommen, wir spielen jetzt die Woche. Und dann musste ich das aber leider dann direkt absagen. Und da hatte ich Corona. Also ja, ging dann über 2 Wochen, ging mir auch echt nicht gut in der Zeit. Aber naja, das ist dann so ein bisschen das
Schicksal. Und in dem Jahr gab es noch eine kleine Veranstaltung, die wir in Deutschland sehr genossen haben, eine U20-WM. Mhm. Und wenn man mal da also nur auf die Namen schaut, mit denen du da unterwegs warst, Tim Stützle, 10 Punkte gemacht, JJ Petarka, 10, ein gewisser Florian Elias, habe ich auch schon mal gehört, ich weiß gar nicht wo.
Sag mir auch was, ja.
Simon Gnipp, und dann kam als 5. bester Scorer mit 2 Punkten in 5 Spielen und einer beeindruckenden -10 Statistik, über die wir in jedem Fall Bursche nochmal reden.
Hat er einmal richtig den Arsch voll gekriegt, ne? Ich erinnere mich dunkel.
Ja, das war ein schlechter Tag, ne? Da kann gleich so eine Statistik.
Zur Ehrenrettung.
Da kann er defensiv nichts so.
So wollte ich sagen. Zur Ehrenrettung, Verteidiger Simon Gnipp, 5 Spiele, 4 Punkte, -13, ne?
Nein, das war so. Aber das ist dann schon, also wenn du an diese Zeit dann auch zurückgehst, du hast auch U18 gespielt, U18-WM gespielt. Ich will da raus.
Könnt ihr da auch mal auf die Statistiken gucken? Bei der ersten WM?
Möchtest du oder soll ich?
Ich mach das.
Weil das muss ich mir raussuchen. Das ist
Sieger, oh, da sehe ich direkt mal ein A neben dem Namen.
Aber die ja davor, die davor.
Die davor.
Genau, weil da müsst ihr ja gucken, wie viele Punkte Stützler hat und wie viele Punkte ich hatte. Aber er ist auch ein Jahr jünger, ne? Also muss man auch so sehen.
Ja, das wird noch viel besser. Bester Scorer bei der U18-WM mit 7 Punkten in 5 Spielen, ein gewisser Taro Jentsch.
Ja, siehst du.
Dann Yannick Valenti, jetzt glaube ich in Kassel.
Genau.
Louis Schinko, Wolfsburg, Edwin Schitz sagt mir jetzt nichts, Manuel Ahlberg und dann Tim Stützle mit dem kleinen Ottawa Senators-Logo daneben.
Ja, das ist nicht so
wichtig. Weiter unten sehe ich noch eins von den Red Wings mit Moritz Seider noch dazu.
Ja, genau, stimmt.
Justin Schütz. Alle nach dir. Leon Hüttl, Nino Kinder. Ja, das sind dann ganz gute.
Und wer war Trainer? Rausbauen. Frank Fischer oder?
Tobi Anschitschka im Tor.
Da kommt wieder diese ganze Brut, ne, zusammen her, die sich am Sonnensee wieder.
Assistenzcoach Thomas Dolak, ja, da waren sie echt alle dabei.
Ja, wirklich.
Christian Künast, Assistenzcoach.
Naja, das Interessante, und da will ich, also wenn du dann immer so auf solche Statistiken von solchen Weltmeisterschaften im Nachwuchsbereich schaust, trotzdem siehst du ja bei einigen Spielern einfach einen Cut, immer wieder. Das ist international so, aber das ist auch national so, in welche Richtung sich das entwickelt. Und da reden wir jetzt mal nicht über einen Tim Stützle, das brauchen wir einfach gar nicht tun, weil das ist ein Talent, ein herausragendes Talent, über den wir, glaube ich, in dem Punkt nicht reden müssen. Aber trotzdem, du bist in der höchsten Leistungsklasse in deinem Alter angekommen, spielst ja auch keine schlechte WM an der Stelle und dann ist es aber trotzdem so, und das ging nicht nur die so, also ein Flo Elias braucht noch Zeit, um wirklich komplett anzukommen. Simon Gnipp haben wir auch in der letzten Saison gesehen, braucht auch noch manchmal, würde ich sagen, ein bisschen Zeit. Ja. Und bei dir war es so, du kommst nach Schwenningen, machst 53 Spiele in der Saison mit, ich glaube, du hast kein Tor geschossen, aber 3-4 Assists gemacht in der Saison und schaffst diesen Durchbruch nicht, den du dir selber gewünscht hast, den andere von dir erwartet haben. Was ist in diesem Zeitraum passiert, dass du danach auch in Schwenningen gesagt hast, ich will das nicht mehr. Ich will diese, also du hast gesagt, die private Situation, was ich total nachvollziehen kann, weil ich da immer großen Respekt vor habe, in welch jungen Jahren Spielern sich von zu Hause abnabeln müssen. Und die Erkenntnis, die Zeit mit Mama und Papa ist begrenzt, die rechne ich dir hoch an, weil es so ist. Mhm. Das ist einfach, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber was ist dann passiert sportlich für dich, dass du diesen Schritt, den du dir gewünscht hast, den Schwenningen sich gewünscht hat, vielleicht nicht hundertprozentig gemacht hat? Was waren vielleicht auch die Rahmenumstände, dass es nicht gelungen ist? Und natürlich auch, dass dann gesagt hat, sportlich ist Schicht im Schacht.
Das sind ein paar Fragen.
Ja, ich weiß.
Ich habe gerade auch gedacht, also mir wird das ja auch immer vorgeworfen.
Also erzähl mir einfach die Geschichte. Ich lasse einfach mal ein bisschen Revue passieren. Ja, also im Endeffekt, ne, genau, ging es nach der WM dann nochmal nach Salzburg, dann darauf das Jahr war es schon sicher nach Schwenningen und dann war der Anfang mit dem Sundblad, wir verstanden haben wir uns super, also das war gar nicht das Problem, der hat mich dann, komme ich glaub, gleich drauf zurück, aber die ersten 10, 15 Spiele hatte ich dann wirklich, ich glaube ein Wechsel in, oder wenn es in den 15 Spielen wirklich hochkommt, hatte ich irgendwie 4 Wechsel, also nicht pro Spiel, sondern in 15 Spielen 4 Wechsel. Okay. Da sitzt du dann die ganze Zeit als 13. Stürmer und guckst das Spiel zu, hast den besten Platz in der Halle, aber was willst du damit? Und da ging es dann, da fragt man sich schon so, ich arbeite im Training hart die ganze Zeit, ich gebe die ganze Zeit mein Bestes, gehe ins Fitnessstudio, oben trainieren, mach nochmal ein paar extra Sessions auf dem Bike. Dann schickt mich woanders hin, wo ich Eiszeit kriege. Von mir aus ne, Kooperationspartner Freiburg in Schwenningen zu der Zeit gewesen. Dann, wo der Sunny gefeuert wurde, kam dann der Kreuzer, der zu dem Zeitpunkt auch der Manager war, der hat dann beide Positionen übernommen. Da lief es dann gut, da habe ich dann auch die Vorlagen gemacht und alles. War ich dritte Reihe auf einmal mit wirklich so rund 10 Minuten Eiszeit pro Spiel. Da konnte ich mich gar nicht beschweren. Da ging es auch einem direkt viel leichter. Also du hattest nicht diese Last, ich mache jetzt einen Fehler und guck, wo der Trainer steht und ob das gesehen hat, sondern du machst Fehler, du weißt, du hast sie gemacht, aber du versuchst trotzdem mit Leichtigkeit zu spielen. Ja, und dann, wie gesagt, dann das war einfach ein Loch. Und für mich, was wichtig war, war dann aber auch durch das Aufhören, war man nicht immer nur, man hat zu einem Zeitpunkt viel auf äußere Umstände geguckt, finde ich. Was passt nicht an den Umständen her, sondern wo liegen die Fehler bei mir, vielleicht mal auch zu gucken. Und ich finde, das war so eine wichtige Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, weil dadurch, dass du dann auf dich guckst, fängst du an, die Umstände auszublenden. Passt irgendwas nicht? Zieht dich das nicht runter? Du trainierst hart im Training, was wird nicht erkannt, ist es egal, sondern du hast wirklich diese Disziplin, die du an den Tag legst und die ist unabhängig von irgendwelchen Einflüssen. Und das war so eine der Sachen, die ich reflektieren konnte, auch über die letzten anderthalb Jahre. Und es ging halt primär auch wirklich um diese Erkenntnisse. Weil du hast dann wirklich, irgendwann warst du auch in hattest du so Sichtweisen auf Dinge, die eigentlich so jetzt aus meiner jetzigen Position gar keinen Sinn mehr haben. Weil du weißt, diese Sichtweisen, die du hast, die werfen dich eigentlich nur zurück. Egal was du, wo du die Fehler suchst oder so, das wird dich niemals irgendwo voranbringen.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Weil ich finde es sehr interessant, also konkret eine Situation, die dir jetzt gerade da in den Kopf kommt, wenn du darüber sprichst.
Eine, die wirklich sehr klassisch ist, die ist jetzt nicht auf Schwenningen spezifisch, aber man hat früher immer so gesagt, so, ja, meine Mitspieler sind nicht gut. So, der kann keine Pässe auf den Schläger bringen, Pass kam nicht an oder so, und dann hat man sich aufgeregt, dann kamen noch negative Emotionen ins Spiel, diese negative Haltung, das ist das Schlimmste von allem, die wirft einer meistens zurück. Genau, und dann hat man aber gesagt, ja, wenn ich in Schwenningen spiele oder wenn ich Profis spiele, da kommt jeder Pass an. So, da fällt das weg. Dann spielst du da und dann ist es immer noch nicht so. Und dann suchst du woanders die Fehler. Und dann, das war, wie gesagt, so ein endloses Hamsterrad. Und da rauszukommen, war der einzige Ausweg für mich, den ich gesehen habe, war dann wirklich, mich erstmal davon zu distanzieren. Wie gesagt, Perspektiven von meinen Eltern einzuholen, mit denen Zeit zu verbringen, aber auch zu mit denen darüber zu reden. Und mit der Erfahrung, die man ja hatte in dem Alter, auch von euch beiden wahrscheinlich, hat man nochmal eine ganz andere Sichtweise auf Dinge.
Wir wurden gerade über einen Kamm geschert, alterstechnisch. Ne? Ich wollte es
nochmal. Ja, ihr habt das registriert.
Nee, aber das,
und das Ding ist, er weiß, wie alt ich bin. Und er weiß nicht, wie alt du bist. Das heißt.
Ja, doch, ihr habt ja gesagt, 16 Jahre bis die Olympia in Deutschland.
Genau,
sind.
Dann bin ich fast fertig.
Das heißt, so 48?
Ich bin, nee, 51 geworden.
Ja, aber ist ja nah dran. Nee, aber die Erfahrung.
Aber ich sehe nicht so aus, ich weiß. Ich bin eigentlich schon, ich sehe aus wie 10 Jahre.
Entschuldigung, das konnte ich nicht unkommentiert stehen lassen. Ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, soweit eigentlich schon fertig, aber so die Lebenserfahrung, die macht wirklich einiges aus, würde ich sagen. Man merkt das so in kleinen Schritten, wenn man jetzt älter wird, wie sich Perspektiven ändern. Und es ist schon Weisheit im Endeffekt, die man durch die Erfahrungen, die man im Leben hat, irgendwo erlernt. Von daher war das wichtig, die von meinen Eltern auch einzuholen und das auch wirklich zu nutzen. Dadurch, dass ich ja kaum Kontakt mit denen hatte, wusste ich ja gar nicht, wo die, sag ich mal, stehen ungefähr mit ihren Sichtweisen auf die Dinge. Und es war brutal wichtig, würde ich sagen, im Nachhinein. Also man, der eine oder andere hört vielleicht auf und kommt nicht mehr in die Form zurück. Ich habe mich körperlich zum Glück immer in der Verfassung gehalten und auch dann ja das Jahr in Bergstadt noch gespielt. Aber dadurch, dass ich diese Erkenntnisse jetzt bekommen habe, würde ich sagen, stehe ich besser da, als bevor ich aufgehört habe.
Fühlst du dich selber ein Stück weit als Opfer der U23-Regelung? Man muss sagen, wir kündigen seit Jahren, mal den großen Podcast zum U23-Thema an, haben ihn nie gemacht.
Ja, aber es ist ja wirklich ein Paradebeispiel.
Aber wir kommen halt
an der
immer
Stelle.
Wieder darauf zurück. Ja. Und ich sag mal, 15 Spiele, 4 Wechsel, hört sich jetzt aus meiner Sicht an wie das typische Beispiel. Ja. Der ist halt auf dem Spielbericht, damit wir ihn vormachen
können. Genau. Ja, die Regel hat Vor- und Nachteile. Ich denke, aus meiner Sicht sind es auch mehr Nachteile, weil im Endeffekt, was wichtig ist, ist nicht die Regelung, sondern dass ein Trainer die Sichtweise vertritt, dass man auch ein, zwei junge oder zwei, drei junge Spieler im Team braucht, weil die auch ein bisschen Abwechslung ins Team bringen. Die bringen Motivation an den Tag, die halten das Trainingsniveau auch hoch, weil die sich natürlich immer beweisen wollen. Deswegen ist das eigentlich so ein natürlicher Prozess, der stattfindet, wenn man guter junger Spieler ist und sich dann übers Training hocharbeitet. Deswegen finde ich die U23-Regel auch ein bisschen überflüssig. Wo sie vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht, ist in der DL2, weil gerade da ja auch die jungen Spieler dann ein bisschen mehr gefordert werden, wobei das ja da die U24-Regel ist. Aber ja, ich bin kein großer Fan von der Regel, also muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe dir vorher gesagt, du sagst immer, wann Endstation ist, auch im Hinblick auf persönliche Dinge, die man mal erzählen mag, weil, wie gesagt, wir haben also die 20-Hörer-Marke, haben wir die schon geknackt eigentlich offiziell?
Nee.
Also Bene hört regelmäßig.
Ja, jetzt, wir brauchen jetzt nicht, also Bene, meine Mama ist immer ganz stolz immer dabei.
Ja, cool. Also 20 haben wir. Unser Ziel ist dieses Jahr, im dritten Jahr die 30 voll zu machen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob wir die 30 irgendwie voll gemacht haben oder nicht. Ne? Ihr wisst ja, Rooster Hockey Podcast, einfach mal bei Instagram reinschauen und mal gucken. Du sagst uns, wann Endstation ist, aber was mich noch interessieren würde, weil du ja auch deine Eltern angesprochen hast und dass du auch gerade so interessant gesagt hast, ich wusste ja eigentlich gar nicht, was die wirklich denken. Wie war das, deine Eltern kennenzulernen?
Ja, wirklich, hört sich erstmal so komisch an, aber war tatsächlich so, ne? Also, es ist schwierig, das jetzt so in Worte zu fassen, aber es war unglaublich überraschend, würde ich sagen, weil Es sind auch da, wie gesagt, vor dem Eishockey, jetzt vor der Pause, würde ich sagen, und nach der Pause ganz zwei andere Sichtweisen drauf. Jetzt würde ich sagen, rufe ich eher Mama und Papa mal an, frag, ja, wie seht ihr das? Früher war das so, Papa hat ein Spiel geguckt, sagt, ja, du musst da und da, ja, Papa, lass mich in Ruhe. So, ne? Von daher auch die Erfahrung, wie gesagt, im Handwerk, das war auch die andere Sache, wo ich mit meinem Vater dann viel gearbeitet habe. Am Anfang auch da war es dann noch so, hat sich das noch Schleifen mitgezogen vom Eishockey, dass Papa versucht, sagt so, ja, mach da ein bisschen, guck da, dass die Platten auf einer Höhe sind und guck, mach...
Nee. Erzähl eben kurz, was macht ihr? Also du hast schon gesagt, ein Gartenbauunternehmen, Garten- und Landschaftsbau.
Genau.
Wobei das nicht die Hauptprofession von deinem Papa ist.
Genau, der ist komplett, würde ich sagen, ist er gelernter Straßenbauer, hat da seine Ausbildung gemacht und ist dann in eine Firma, die heißt GFDK, die Fugenwerke produziert.
Keine Werbung.
Schleichwerbung. Nee, genau, die produziert Fugenmörtel und dadurch halt viel Wegebau, Straßenbau, da kam dann die Ausbildung von ihm zugute. Und genau, dann in der Firma, in der wir uns dann selbstständig gemacht haben, ist unser Schwerpunkt Flächenverlegung, Einfahrten, Terrassen, alles mögliche in der Hinsicht. Genau, da dann die Tipps und so, die ich am Anfang nicht angenommen habe und dann gemerkt habe, ja doch, macht Sinn, so wie es eigentlich gesagt hat. Und einfach nur diese Analogie, würde ich sagen, auf andere Sachen auch anzuwenden, war dann wirklich so der Schlüssel zum Ganzen. Und dann auch noch aus mütterlicher Sicht, die natürlich nochmal eine ganz andere ist, eine viel sensiblere Sicht auf die Dinge ist. Ja, es war wirklich sehr wohltuend, auch fürs Herz, würde ich sagen, weil es war davor so eine sehr, sehr kalte Stimmung in mir drin, auch nachdem man aufgehört hat, und war es dann auch wirklich der richtige Schritt und das Ganze, was dann wirklich da auch dazu steuert. Und ja, danach irgendwie hat sich einiges für mich verändert. Also es war schon auf jeden Fall ein Schlüssel, der mir eine Tür nochmal geöffnet hat, würde ich sagen.
War es dann auch, also die private Situation, ganz klar, also ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, weil egal wie alt man wird, wenn man dieses gute Verhältnis hat, raten die immer noch oder backen geile Kekse.
Am besten Mama beides. Dösch. Liebe Grüße an meine Mama.
Ja, genau.
An meine auch.
Macht Mama Dösch hervorragend. Also um den Sohn hat sich vernünftig gekümmert und um meine Kekse. Das ist das eine. Wie hat dir aber auch die harte Lebensrealität der Arbeit, weil das scheint ja auch in deiner Beschreibung ein Punkt zu sein, wie hat dir das auch etwas gegeben, einen Job zu machen, wie alle anderen auch? Oder war es das Business, was dann vielleicht gegründet war, weil du plötzlich deine eigene Firma hattest? Was war es dann?
Ja, absolut. Gerade auch im Kontrast zum Eishockey, wo du wirklich eine Fähigkeit hast, die du ausübst. Und dann im Handwerk, wo du wirklich Tag für Tag Arbeit verrichtest und dann wirklich den Prozess siehst, den du erledigst. Und wirklich eine neue Fähigkeit auch noch lernst. Das war ja was ich vorher, ich hatte zwar ein bisschen was, weil ich früher in der Kindheit immer ein bisschen ausgeholfen habe bei meinem Vater, aber wo du dann wirklich die Fähigkeit auch gelernt hast, du konntest dann eine Terrasse alleine verlegen, war schon was, worauf man ein bisschen stolz sein konnte. Und im Endeffekt war das aber so ein bisschen auch das, was ich in dem Moment gebraucht habe und auch wollte, sag ich mal, dieses in Anführungsstrichen normale Leben. Dass du eine Arbeit hast, du kommst, sag ich mal, 17 Uhr nach Hause, kannst dich dann mal ein bisschen entspannen. Hier haben wir ja viele jetzt auch heute wieder gleich ein Barbecue und dann kommt da mal das Event und dann ein Spiel. Das sind halt eine Menge Vor- und Nachteile in beiden Bereichen, würde ich sagen. Aber es hat mir definitiv gut getan, auch diese normale Arbeit zu verrichten und auch aus der Sicht zu sehen. Und ja, das war schon auch in der Hinsicht ganz gut. Und da hat man dann auch viel Zeit mit dem Vater verbracht. Also da war man dann halt 8 Stunden am Tag auf der Baustelle zusammen, lief dann das Radio, hat sich vielleicht Pizza bestellt oder so. Und dann war es eine Zeit, die wir so schon wirklich, sag mal, 6, 7 Jahre gar nicht mehr hatten. Da war dann wirklich nur, im Sommer war ich mal in Köln oder über Weihnachten durfte man ja, war das dann ja immer Pause, hat man das mal wenigstens Zeit miteinander verbringen dürfen. Silvester dann nicht mehr, da ging es dann schon wieder zurück. Und dann, also es war wirklich, es war wie Tag und Nacht die Erfahrungen, die ich nach der Pause hatte oder während der Pause hatte.
Und dann stelle ich mir halt die Frage, also man erlebt das alles, was war für dich jetzt der ausschlaggebende Punkt, tatsächlich wieder zu sagen, ich gehe wieder in dieses Hamsterrad rein, ich will das nochmal?
Ich würde das Hamsterrad jetzt außen vor lassen tatsächlich. Weil ich finde, ich sehe das so ein bisschen wie so ein Gebäude, was man baut. Also mein Fundament war ich hatte jetzt keine negative Haltung zu Sachen, aber sobald etwas nicht gut lief, hat man dann schon, wie gesagt, den Fehler bei anderen gesucht oder sonst was und nicht immer unbedingt auf sich geschaut. Und das war so das Fundament. Ich sag mal, die inneren Werte, die wie man einfach, ich sag mal, das Leben, wie man dem Leben begegnet ist im Endeffekt. Ich würde sagen, dieses Fundament wurde abgerissen und es wurde ein komplett neues gebaut. Und da kam die Lust dann einfach wieder, da kam dann die Erkenntnis, dass man sagt, okay, das Problem war nicht unbedingt immer der Trainer oder meine Mitspieler oder sonst was, sondern einfach mal ich. Und nicht unbedingt ich in der Hinsicht, wie ich trainiert habe, sondern wie man dann wirklich Tag für Tag in die Halle gekommen ist, weil das war dann so im Endeffekt das Ausschlaggebende. Du hattest dann keine Lust mehr aufs Eis zu gehen. Du hast dann klar natürlich Vollgas gegeben auf dem Eis. Aber wirklich am Morgen aufzuwachen und zu sagen, hey, ich habe Lust in die Halle, es ist ein absolutes Geschenk, in die Halle zu kommen. So muss man natürlich alles sehen. So habe ich dann das auch die Sichtweise entwickelt auf das Handwerk und alles. Aber im Eishockey ist es ja trotzdem natürlich ein absolutes Privileg, seinen Beruf, sein Hobby zum Beruf zu machen. Und vor Fans da aus dem Hahn zu laufen oder sei es auch in der Köln Arena, was mir natürlich auch ein bisschen, oder Lanxess Arena, was mir natürlich noch einiges bedeutet, da auf dem Eis zu stehen. Das ist ein absolutes Geschenk, was man, sag ich mal, Ende 40 oder Mitte 40 schon natürlich nicht mehr wahrnehmen kann. Und arbeiten kann ich da immer noch. Ich sag mal, das war dann so das Ausschlaggebende, wo ich gesagt habe, ich habe Lust zu spielen. Meine Sichtweisen haben sich brutal verändert, selbst wenn es mal nicht läuft oder so, sich davon nicht mitreißen zu lassen. Und einfach wirklich konstant, diszipliniert, jeden Tag aufs Neue mit einer guten Haltung, guten Sichtweise auf die Dinge, einfach morgens aufzuwachen, mit Freude in die Halle zu kommen und auch für seine Mitmenschen da wirklich ein gutes Vorbild zu sein. Finde ich ziemlich wichtig, dass man sich da einander nach oben bringt, weil oft kommt man dann natürlich auch, sag ich mal, wenn man ein paar Spiele verliert oder so, ist dann die Stimmung gedrückt da in der Halle. Die Jungs, letzte Saison war das ja bestimmt auch vielleicht ein
hier
Thema.
Hier waren sie immer
gut. Das ist, ne, aber das ist tatsächlich genau das, was du sagst, was uns letztlich, glaube ich, auch auf Deutsch gesagt zumindest ein wichtiger Aspekt den Arsch gerettet hat, ja. Hinten raus, dass wir haben da mit Johnny Broder mal drüber gesprochen, der sagte auch, es gab sicherlich Momente, wo die Stimmung mal hätte kippen können, aber sie ist nicht gekippt, weil du halt eben genau viele von diesen Charakteren, was du gerade gesagt hast, hattest, die nach außen immer, ja, hier Spaßvögel und Charlie ist verrückt und Tim Bender ist verrückt und in der Kombi dann noch mit Taro und Sadie und was weiß ich nicht, alles auch die Imports. aber die Mischung, wie sie dann am Ende des Tages war, war grundsätzlich immer positiv. Colin hat das auch Ende der Saison nochmal gesagt, hier an der Stelle, die Jungs haben immer dran geglaubt und es gab eben auch dieses Mindset war sicherlich auch der berechtigte Grund zu dieser Annahme.
Ja? Und sie wollten nicht absteigen. Also, genau. Und das nicht nur bezogen auf sich, weil es als Makel ja dann in der Bilanz der Persönlichen drinsteht. Ich habe zu viele Eishockeyspieler und zu viele Profisportler erlebt, um zu viele Illusionen zu haben. Aber im letzten Jahr hatte ich zum ersten Mal wirklich das Gefühl, nicht zum ersten Mal, das ist übertrieben, aber ich hatte wirklich das Gefühl, sie wollten es für sich nicht, aber sie wollten es auch nicht für diesen Verein. Sie wollten es in jedem Fall für diese Fans verhindern. Und was daraus geworden ist, am Anfang war ja nicht mehr als Arbeitseifer. Aber diese Konstellation und diese Glaubwürdigkeit von jedem Einzelnen dieser Jungs in dem, was sie aufs Eis gebracht haben, das war am Ende der entscheidende Punkt, warum du es geschafft hast. Und insofern kann ich gut nachvollziehen, was du gerade sagst, auch vom Mindset und alles, was du angesprochen hast. Hilft es dir jetzt auch, diesen Neustart zu machen, weil du weißt, dass es ein anderes Leben gibt für dich?
Da kann ich tatsächlich von der Draufsicht her mal sagen, dass was du gerade geschildert hast, wie du als Spieler in Schwinning unterwegs warst und so weiter und so fort, kommst in die Kabine, der Typ grinst dich an, ist unfassbar positiv, von A bis Z, also da hat wirklich offensichtlich eine 180-Grad-Wendung stattgefunden. Müssen wir mal gucken, wie lange das so ist.
Mal gucken, wie lange du mit Felix zu tun hast.
Wenn ich dir das erste Mal auf den Keks gehe, genau. Kannst ja sicherlich auch mal angepisst sein. Nee, aber grundsätzlich ist das halt das Ding. Auch dieses Jahr wieder. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir einen guten Kern dieser Mannschaft gehalten haben, dass du da reinkommst. Und du hast jetzt eigentlich bei niemandem das Gefühl, der ist jetzt gerade großartig grummelig oder hat keinen Bock auf die Leute oder hat auch keinen Bock, da in die Kabine zu gehen. Und das sagt dir dann auch jeder, egal wie es lief, letztes Jahr im Speziellen, gilt für mich genauso. Es gab keinen Tag, wo ich nicht gerne da unten reingegangen bin, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, muss jetzt alles nicht sein und so weiter und so fort. Und das ist brutal wichtig. Und absolut. Dann vielleicht am Ende des Tages auch ein bisschen das Mühe wichtiger, als wer jetzt bei der U20 WM 5 und wer 6 Punkte gemacht hat.
Ja. Ne? Ja. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Hilft es dir heute zu wissen, dass es ein anderes Leben für Manuel Abeck gibt, Definitiv. Wenn das hier nicht funktioniert?
Definitiv. Also man hat ja immer, sag ich mal, die Absicherung mit meinem Vater, das zusammen. Aber das, ich sag mal, das ist dann wirklich ein Notausweg, weil ich habe schon vor, lange zu spielen jetzt. So die normale Karriere jetzt dann doch natürlich auch weiter durchzuziehen. Weil wie gesagt, arbeiten will ich auf jeden Fall danach, auf jeden Fall. Das ist mir auch wichtig. Ich finde sowieso das Handwerk sehr spannend. Ich interessiere mich auch viel für Architektur. Und in dem Bereich möchte ich auf jeden Fall irgendwas machen später mal. Aber das, würde ich sagen, ist nicht unbedingt altersbedingt. Und der Sport ist es aber. Und genau, das war dann so das Ausschlaggebende, wo ich gesagt habe, ich muss es nochmal probieren. Nachher bist du 40, 45, die Firma läuft zwar sehr gut, aber dann sitzt du da und denkst, ja, was wäre, wenn ich es doch mal probiert hätte und mich doch mal da durchgesetzt hätte mit der Einstellung, die man jetzt hat, wäre es dann was anderes gewesen. Und im Endeffekt ist das die Situation, in der ich jetzt bin. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Und ja, der Rest wird sich zeigen.
Gab es diesen einen Moment, wo du jetzt in der Rückschau betrachtet gemerkt hast, und natürlich wird mich der Grund interessieren, was es wieder auf Lust auf Hockey gestellt hat? Gab es einen Moment? Oder die Entscheidung zu sagen, okay, ja, der Müffler, das Gespräch war nett, jetzt versuche ich es am Seiler See, da nochmal loszustarten?
Ich würde sagen, es war so das große Ganze. Den einen Moment gab es nicht. Das war dann auch in Bergisch Gladbach, wo man dann so, sag ich mal, frei Kopf spielen konnte. Ich meine, vierte Liga ist wirklich, braucht man sich nichts vormachen, das Niveau ist jetzt nicht herausragend, aber du hattest jetzt keine Vorgaben, du konntest einfach mal ein bisschen spielen, du warst dann auch mal, das was ist mir jetzt nicht wichtig, aber du warst dann schon Mittelpunkt da oder, sag ich mal, Leistungsträger, so dass du wirklich dir auch ein paar Fehler mal erlauben konntest und diese...
Wenn du da vier Tore machst, hat keiner gesagt, dass du nicht zurückgelaufen bist.
Ja, genau. Da hat der Trainer dann sogar gesagt, bleib nur vorne. Also, genau. Und ja, ich würde sagen, das war dann so dieser Prozess einfach, diese Lernkurve, die das dann Ganze so ein bisschen befähigt hat, dass man sagt, jetzt ist es wieder Zeit.
Ein Tryout hat einen Nachteil. Er könnte auch in die andere Richtung gehen.
Könnte.
Hast du dich, da du ja sehr intensiv über dich nachgedacht hast in den letzten Jahren, hast du auch darüber schon mal nachgedacht, was es bedeuten würde, wenn es nicht klappen würde? Also wenn Axel irgendwann sagen würde nach Ende der Vorbereitung, nee, würde dich das persönlich nochmal zurückwerfen?
Nee, dann ist das so. Dann ist das eine Entscheidung, die ich zu akzeptieren habe. Das ist ja das Schöne an dem neuen Fundament, sag ich mal, was ich gebaut habe, dass... das ist windbeständig und der Wind weht mal in die Richtung, mal in die andere. Und ich würde sagen, das ist dann ist es eine Erkenntnis vom Axel, der kann mir mit Sicherheit ein paar Tipps geben dann. Und dann probiere ich es in der zweiten oder in der dritten Liga und werde da meine Spielfreude einsetzen und dann so mich ein Stück hocharbeiten. Ich meine, meine Fähigkeiten, die kenne ich und ich weiß, dass ich spielen kann und ich würde sagen, das aufs Eis zu bringen und im Spiel einfach zu beweisen, ist im Endeffekt das, worauf es ankommt. Deswegen auch nächste Woche in Latsch wird auch ganz spannend und von daher guck ich mal, wie man da natürlich performt. Aber die Antwort ist, ausschlaggebend wäre es für mich nicht, nein.
Wie spannend war es, dann dieses erste Training mal wieder zu machen? Also jetzt so langsam seid ihr ja mal wieder auf dem Weg, tatsächlich an Grenzen zu gehen und auch mal wirklich was zu machen. War das erste Training eine Herausforderung für dich oder warst du sofort wieder mittendrin?
Konditionell ein bisschen.
Das verstehe ich.
Konditionell schon. Ja,
bist du aber nicht mit alleine, glaube ich.
Nee, also, das stimmt.
Das ist ja so.
Also, im Sommer ist es immer das erste
Training. Kannst machen, was du willst im Sommer, wenn es dann wieder losgeht mit der Intensität. Das gleiche gilt fürs erste Spiel, also fürs erste Testspiel, dann fürs erste Spiel. Ist auch, glaube ich, niveauunabhängig. Du bist dann halt einfach in einer anderen Intensität unterwegs. Ja. Ne?
Nee, aber ich würde sagen, es war relativ neutral. Also man war drin direkt, wie gesagt, man hat ja nicht aufgehört so komplett, das heißt, es ging nur so ein bisschen darum, die Hände ein bisschen zu finden, aber das ist der Prozess bei jedem, wie Felix gerade gesagt hat, da geht jeder durch, im Sommer ist das wie, als wenn du wieder vom Neuen lernst, Eishockey zu spielen, für die ersten ein, zwei Wochen und dann läuft es auf einmal wieder extrem, deswegen, nö, das war gerade durch die Freude hat es sogar ein bisschen das Ganze beflügelt, sag ich mal, auf dem Eis zu stehen, es war... Man hatte brutal Lust und vielleicht sogar sehr, sehr, sehr motiviert, würde ich sagen.
Wie wirkt der Trainer auf dich?
Ja, Doug, viel geredet hab ich mit ihm noch nicht.
Das hast du, glaube ich, nicht exklusiv.
Nee, an der einen oder anderen Stelle. Das stimmt. Aber er wirkt sehr souverän, also in dem, was er tut, wenn er dann redet, heute einmal, nachdem das Eis gemacht wurde, da hat er dann kurz gesagt, Jungs, also ich weiß, das Eis ist nicht gut, aber es geht darum, dass wir wirklich immer von, also wenn wir jetzt sagen, wir laufen zur roten Linie, dann laufen wir 2 Zentimeter weiter als die rote Linie und nicht 2 Zentimeter kürzer. Und da hört dann auch jeder zu, wirklich, ich meine, das ist bei jedem so, aber bei ihm hat es nochmal so eine, irgendwie so eine Gewichtung, weil er gerade so an wichtigen Stellen anknüpft, finde ich, und in der Hinsicht super. Also dann, ich finde es auch wichtig, der Pierre ist ja der, der wirklich dann die Übungen erklärt und auch mit den Jungs mehr im Austausch ist. Also ich finde diese Rollenaufteilung auch ziemlich gut eigentlich im Team, muss ich sagen.
Also ich bin gespannt, wenn wir uns irgendwann mal so in 3-4 Monaten unterhalten, wie dieser Eindruck gewachsen ist. Also Doug Shedden ist schon eine besondere Persönlichkeit, das muss man sagen. Das erleben wir auch jeden Tag. Und wie er das letztes Jahr mit dem besten und mit dem schlechtesten Spieler in diesem Kader gemacht hat und wie er es gehandelt hat und wie seine Lebenserfahrung, das glaube ich, kannst du noch besser beschreiben, weil du noch mehr Kontakt gehabt hast als ich, Felix, zu ihm. Das ist schon irgendwie bemerkenswert, wie er auch dieses Gefühl, was du ja auch beschreibst, der weiß schon, was er tut. Genau. Das ist, glaube ich, das, wenn man das gut rüberbringen kann für eine Mannschaft, das war im letzten Jahr auch einer der Erfolgsfaktoren. Ne?
Ja, auch einer der kleinen Dinge, dass du dann, glaube ich, gerade in kitzligen Situationen, die es gerade hier auch immer wieder geben wird, wobei ich mir auch denke, die hast du letztlich überall, nirgendwo geht es dauerhaft nach die oben. Sind
nur auf einem anderen Niveau.
Ja, oder? So, auch in, ich sag jetzt mal, Straubing, wo es gefühlt die letzten Jahre ja immer nur nach oben ging, wird solche Situationen gegeben haben, vielleicht nicht unbedingt nach außen, wo dann noch ein Riesendruck entstanden ist. Es kommt natürlich auch dazu, die Wucht und die Emotionalität, mit der das ganze Umfeld hier unterwegs ist, potenziert vieles in die eine und in die andere Richtung. Das ist aber keine Beschwerde, sondern einfach ein Fakt, wo man auch mit umgehen muss und der weiß das und das ist halt ein Ding, wenn einer mit der Vita, mit dem Auftreten, 500 NHL-Spiele, ich hätte mir sagen, dass er immer noch einen ganz guten Hammer hat, wenn er dann mal zuschlägt, habe ich auch schon mal erzählt.
Mit dem Schläger, dem Eishockey.
ja, oft, Entschuldigung.
Versuche dich nur gut, zu
retten. Ja, danke schön. Ja, das kann man jetzt schon aus dem Zusammenhang schneiden.
Und, genau. Das werde ich natürlich auch tun.
Shedden verprügelt Spieler. Ja. Nein, aber dann, und du merkst es auch er ist einfach ein Menschenfinger irgendwie. Ja. Und du hast so das Gefühl, selbst wenn der Kritik äußert, es wird sicherlich mal lauter, es wird sicherlich auch mal extrem unangenehm, aber ich glaube, und das ist das A und O, was du von jedem auch ehemaligen Spielern, jetzt sind ja hier im Nachwuchs, wir haben mit Lasse auch viel gesprochen, der sagt auch so, am Ende des Tages geht es immer auch um Respekt. Und ja. Ich glaube, in keiner Sekunde hast du das Gefühl, dass ihm, egal mit wem der spricht, der Respekt fehlt dir gegenüber. Und das ist, glaube ich, schon eine menschliche Qualität, die beileibe nicht jeder mitbringt und die einen für diesen Job definitiv prädestiniert. Und ja, ob du dann die 2-3 Passkontinuen oder Torschussübungen aufmalst oder nicht, das ist dann auch zweitrangig. Hört man ja auch von anderen, also ne, Jürgen Klopp, Riesenbeispiel an der Stelle, also, der hat auch kaum aktiv Training gemacht, aber wenn er dann mal was gesagt hat, genau das, was du sagst, dann haben wir mal dazu gehört und dann hast du aber gesagt, gut, nee, das passt schon, machen wir so.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Mechanismus, der dahinter steckt. Schauen wir mal, wie es in der ersten Krisensituation, die vielleicht irgendwann kommt, keine Ahnung, ist. Ich behaupte aber mal, dass er auch da erstmal die Ruhe bewahren wird.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Gibt noch eine zweite, echt dumme Frage, die Journalisten stellen können, im Hinblick auf den Beginn einer neuen Saison. Wie sind denn so die Jungs?
Stimmt, ja.
Weil so, jetzt, immer. Hast du die Möglichkeit zu sagen, die Wahrheit oder das Schlechte? Das Gute.
Beides, so einfach.
Naja, aber nein, der Spaß, du verstehst ihn richtig. Was willst du jetzt nach einer Woche über die Jungs Schlechtes sagen? Also ja. Das hast du noch gar nicht rausgefunden,
finde ich. Nee, gerade auch von den Amerikanern und so, da weiß ich ja noch nicht so viel von, sag ich mal. Natürlich sieht man, wie die am Eis performen, aber menschlich lernt man sich ja erst in den nächsten 1-2 Monaten so wirklich näher kennen. Aber der erste Eindruck ist, wie jeder sagen würde, super.
Ich warte immer noch FD und ich sage dir auch, wenn es nicht im Vereinsinteresse ist, wenn irgendjemand willens ist, das mal zu sagen, ich lasse es raus, weil ich es einfach mal erleben will, was
mach
passiert.
Mach mal einen Zehner drauf,
wenn oder? Einer sagt, die gehen mir alle jetzt schon auf den Sack. Es ist, also ich muss ja schon sagen, meine Lieblingssituation jetzt in den letzten inzwischen anderthalb Wochen war mit Stani Dietz, wo ich ihm gesagt habe, ich dachte, du Stani, jetzt hier Neuzugang, wäre nochmal cool, wenn wir kurz das Video-Interview machen können. Und er sagt nur so, ja, I hate it, but it's my job, so I'm gonna do it. Das steckt die Claims ab, super höflich, super freundlich. Ich fand, er hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Ich würde ihn gerne häufiger nehmen, ich werde es aber nicht tun, weil die intrinsische Motivation so ein bisschen fehlt, ne? Und nichtsdestotrotz ist genau das, die Jungs sind, glaube ich, alle willens, verstehen, worum es geht, das ist das A und O. Auch worum es hier in Iserlohn geht, was auch dann wiederum ein gutes Zeichen ist, dass du halt einen Kern halten konntest. Und das ist nicht selbstverständlich, glaube ich.
Also das würde mich auch noch interessieren. Also du kommst ja, wie gesagt, jetzt mal als jemand, der diesen Profibereich mal einen Hauch verlassen hat, wieder neu in eine Kabine und erlebst das. Spürst du Struktur? Also was so, das ist immer so hochtrabend dann gesagt, aber was so Hierarchie, die gibt's noch nicht, das ist zu früh, aber ja. Merkt man so ein bisschen, wer da schon tonangebend ist, guckst du mal zum Labrie rüber und der sagt dann schon mal das ein oder andere. Wie wirkt das so gerade in der Entstehung auf dich?
Ich meine, im Endeffekt sind es ja so ein bisschen Menschenkenntnisse, die diese Hierarchie, wie du gesagt hast, bestimmen. Und ich denke, jeder hat da ein ganz gutes Gefühl für immer, wo man selber steht. Das ist auch wichtig, diese Selbsteinschätzung zu haben. Wenn die einem fehlt, dann ist auch meistens charakterlich ein Problem da irgendwo, wo man dann irgendwo aufeinander trifft oder sich jemand, eine Autoritätsperson widersetzt oder so. Aber natürlich, also wie gesagt, wenn Labrie mir irgendwas sagt, da gebe ich keine Widerworte. Also ist ja auch logisch. Weiß ich, wie viele Spiele der hat, hat einen Namen und genauso wie aber auch jeder andere. Also das ist jetzt nicht Labrie-spezifisch, wenn der Andi kommt und sagt, ja, kannst du mir ein paar Schüsse geben? Dann versuchst du auch da dein Bestes, nein, zu geben oder so. Ja, genau.
Will ich nicht.
Das geht nicht. Aber sonst, ne, ich weiß, dass ich, wie gesagt, mein Hintergrund, ich muss mir den Spot erarbeiten auf jeden Fall.
Das wird mich noch brutal interessieren. Also du hast gerade gesagt, du weißt, wo man steht. Damit weißt du auch, wo du stehst. Wie definierst du deine Rolle gerade in diesem Team? Wenn du magst.
Ich würde es nur ein bisschen, ich sag mal, die Frage wäre ein bisschen angebrachter, wenn ich wirklich das Team geschafft habe.
Ja.
Weil jetzt gerade ist wirklich der Fokus, für jeden im Team da zu sein. Also wenn jetzt irgendwer sagt, werf mein Handtuch rüber, dann mache ich das natürlich. Ne? Also so ist ja nicht. Zu schade bin ich mir da nicht für. Aber ich würde sagen, es ist einfach, der Fokus liegt wirklich darauf, vom Axel das Gespräch zu haben, ja, wir nehmen dich und alles andere machen wir mit Spielerberater oder sonst was. Und das ist der Fokus bis dahin. Geht's darum, auf jeden Fall in jederlei Hinsicht sich seinen Spot da zu arbeiten. Von daher ist das so ein bisschen meine Rolle, würde ich gerade sagen. Ist ein bisschen schwer definierbar, würde ich sagen. Dadurch, dass es so eine spezifische Situation ist. Aber ich sehe mich da gerade so ein bisschen trotzdem noch wie so ein U23-Spieler, auch wenn ich es nicht bin. Ich sammle noch Scheiben nach dem Training ein oder was weiß ich. Also das ist finde ich, auch nichts verkehrt dran.
Nach dem Gespräch heute zu urteilen, würde ich mir sehr wünschen, dass du diese Mannschaft bereicherst, weil ich glaube, unabhängig vom Sport mal, ein paar Gedanken, die du heute vorgetragen hast und in diesem Interview hast uns auch teilhaben lassen, wie du diese Zeit erlebt hast und wie du jetzt so drauf bist, das können spannend sein, das kann auch ein bisschen Input für die ganze Kohorte da unten irgendwann mal werden und vielleicht kriegen sie die Chance, dich sehr, sehr gut kennenzulernen und ein paar Monate mit dir zu verbringen.
Ich hoffe es. Das Beste ist, dass du ja schon deine erste Frage hast für den Fall, dass wir irgendwann mal vermelden, Manuel, ja, ich ja, den ja, Vertrag, ja, ja, so, dann klar. Kannst du nämlich nach seiner Rolle fragen. Ne? Und jetzt stellt er die Ansprüche. Ne? Wenn es jetzt nicht erste Powerplay-Formation,
dann hätte er sich jetzt in dem Interview schon ein bisschen verstellt, wenn dann plötzlich die Ansprüche rausgehen. Nee, nee. Das würde mich dann wundern, ehrlicherweise. Nee.
Trotzdem geht es ja darum, noch in den Spielen dann zu zeigen, was man kann. Das heißt, eigentlich ist die Position, ändert sich auch nicht so dramatisch, wenn man dann das grüne Licht hat, im Endeffekt.
Nee, das stimmt. Ganz ehrlich, also ich meine, natürlich, du hast ja immer auch über Standing gesprochen und ich glaube, das ist ja auch ein riesen Thema insgesamt, auch jetzt in der Eishockey-Landschaft, generell auch in der Profilandschaft, auch da hat Colin mal drüber philosophiert, du kriegst halt in der Situation jetzt, ne, junger Deutscher, aber eben auch, ist letztlich aber auch wurscht, ob U23 oder nicht, du kriegst selten die Chancen innerhalb dieses Systems, ja, weil es eben in der Hackordnung Leute vor dir gibt und ich glaube, das A und O ist, dass man dann, wenn man sie kriegt, und irgendwann kriegst du sie wahrscheinlich dann schon irgendwie, zumindest mit dem Mindset, wie auch immer sie dann aussieht, dass man sie dann nutzt. Und das ist natürlich auch viel von äußeren Umständen abhängig, ja, letztlich. Ne?
Naja, wobei man eins sagen muss, wenn du jetzt in Köln wieder angefangen wärst, deine Heimat, glaube ich, wäre die Situation noch ein Hauch eine andere. Also, da kennt man dich, das ist das eine, aber das mag ich gar nicht als zentralen Punkt. Aber es ist hier schon so, dass auch in der Vergangenheit und bei all den Herausforderungen, die wir hier am Seilersee hatten, Spieler irgendwann mal in eine Rolle gekommen sind. Und da musst du nur Colin Okbekile im vergangenen Jahr sehen. Mm, ja. Die Rolle war so nicht definiert. Auch für Colin nicht. Ich sag mal, wenn er jetzt Verteidiger 3-4 gewesen ist, zu Beginn der vergangenen Saison, dann war das für ihn okay. Auch nach der Leistung des Vorjahres. Er hat sich jetzt kontinuierlich gesteigert, ist alles gut. Aber dieser Ausfall von Labrie am Anfang, Gormley verpflichtet, aber nicht gespielt, weil auch verletzt. Und plötzlich steppt einer ab in einer Rolle, weil er natürlich die Qualität hat, weil er den Kopf dafür hat und es umsetzen kann.
Ja.
Das ist eine Chance, die ich bei den ganz großen Vereinen, und Köln hat in diesem Jahr, da braucht man nicht drüber reden, das weißt du besser wahrscheinlich noch als ich, wird auch Druck haben mit all dem, was ist, weil sie den im letzten Jahr schon guten Kader nicht so sehr aufs Eis gebracht haben, um den ganz großen Erfolg zu feiern. Mhm. Da rede ich nicht von der Meisterschaft, sondern von der Entwicklung, tatsächlich bis ins Halbfinale, bis ins Finale zu kommen. Und da hast du dir, glaube ich, einen richtigen Ort ausgesucht, um die Chance zu bekommen, nach dem ersten Schritt, der mal absolut notwendig ist, nämlich in dieses Team reinzukommen, aber zu zeigen, okay, ich bin der Spieler, den ihr vielleicht euch erhofft und den ich anbieten kann, wo ich glaube, dass ich stehe. Und das, da hilft schon der See hier.
Ja.
See. Nur, dass ich es mal wieder gesagt habe. Und da sind wir gespannt, was wir kriegen.
Wie
von dir und von also, du kriegst von den anderen.
Genau. Das ist wichtig. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon erste Eindrücke gesehen am Samstag. Da übrigens bist du wirklich positiv aufgefallen. Also man hat schon gemerkt, okay,
wieso?
Da wird sich
einer... Bemüht oder was?
Nee, ich habe das auch gehört. Also ja, man merkt, der Alberg kann zocken, sage ich auch immer, ja gut, ne, hier U18, nee, wusste ich alles gar nicht, aber ich meine, du hast ja auch auf hohem Niveau auch performt. Aber wie würdest du sagen...
Elite-Prospects okay, kommen, ne?
Ach, wir haben die über die -10 noch gar nicht gesprochen, ne? Die, aber ist auch besser so eigentlich.
Aber also als Spieler jetzt generell, wie siehst du deine Rolle in so einer Mannschaft? Ist ja dann auch immer die Frage. Viele sagen ja auch, ey...
Haben wir dich schon gefragt?
Nee, auf dem Eis als Spieler. So, was kannst du denn bieten? Eigentlich mal so gefragt. Was bietest du uns an?
Ja, so das Übliche, ne? Nein.
Nee. Das ist nicht gut für einen Tryout-Spieler.
Gute Launebär für die Kabine wird nicht reichen.
Nee.
Das ist halt das Ding. Ne?
Ja, absolut. Ich würde sagen, also meine Schnelligkeit ist absolut meine größte Stärke. Und das war schon immer so, es wird sich niemals ändern. Das ist das A und O, die auch zu nutzen. Also ich würde sagen, in Schwenningen habe ich die nicht unbedingt immer genutzt auch. Viel verspielt gewesen und so, da die wirklich so eine Gradlinigkeit auch in Richtung Tor zu entwickeln, weil in der Offensive liegt auch meine Stärke.
Ja, das wusste der kanadische Juniorentrainer auch, das hat er ja gesagt, lauf zurück.
Ja,
ne?
Also, das war was.
Lass dir noch ein paar Mal anhören in Zukunft.
Ja, nee, aber wirklich auch zu zeigen, dass als kompletter Spieler musst du defensiv auch arbeiten. Das ist auch eine Sache, die ich auch aus der Zeit, von der du gerade gesprochen hast, da auch mitgenommen habe, auch wenn die Aussage ein bisschen fragwürdig war damals. Aber es ist so, wenn du defensiv, also ich sag mal, wenn du ein Tor schießt, aber hinten zwei kassierst, für die du schuld bist, dann warst du immer noch ein schlechter oder ein Gewicht am Fuß von dem Team. Und darauf kommt es in erster Linie immer drauf an, gerade auch für Spieler, die sich ihren Spot jetzt wie in meiner Situation erarbeiten müssen, da defensiv wirklich dem Trainer gar keine Angriffsfläche bieten, Schüsse blocken, Scheibe gut rauskriegen, immer aus der Zone Lösungen finden und dann offensiv meine eigene Kreativität einzubinden. Ich würde sagen, das sind so die Steps, die ich da zeigen muss.
Optimaler Umschaltspieler, würde ich mal sagen.
Du, Körper, wie sehr hat dir Handwerk geholfen, ein noch besserer Eishockeyspieler zu werden?
Ja, auch unter anderem natürlich. Also es war schon eine harte Arbeit. Gerade mein Vater macht auch nicht gern Pausen. Da wird dann echt nur kurz einen Kaffee getrunken und weiter geht's. Also so war das dann. Aber klar, also ich würde jetzt nicht unbedingt meine körperliche Stärke gerade aufs Handwerk zurückführen, aber es hat auf jeden Fall nicht für den im Nachteil im Nachteil gewirkt, sondern wenn dann schon natürlich ins Positive. Gerade den Hammer, den musst du ja hier immer.
Also wir machen einen definitiven Deal. Wenn es so sein sollte, dass du das Team schaffst und den Vertrag hast, von wir beiden jetzt mal fest ausgehen, nach dem heutigen Gespräch, dann bringst du mal deinen Papa mit in diesen Podcast.
Das wäre ein Traum.
Und wir reden mal mit jemandem über einen Eishockeyspieler und wie es so ist, Papa zu sein von einem Eishockeyjungen mit all den Dingen, die ihr erlebt habt. Das glaube ich,
finde ich
brutal spannend, ja. Ehrlicherweise.
Bitte, es ist eine Riesenidee. Bitte vergiss das nicht.
Nee, das machen wir dann mal. Das machen wir so. Also, wir haben sicherlich ein paar andere Geschichten erstmal zu erzählen, aber vielleicht so in der Weihnachtszeit könnten wir das mal machen und dann fragst du mal deinen Dad, ob er Bock hat und dann nehmen wir den mal mit in diesen Podcast, weil das haben wir auch noch nie gemacht. Also mit Familie drüber gesprochen. Ich komme gerade drauf.
Nee.
Wir haben viel über deine Mutter gesprochen. Aber nie über den Eishockey.
Mit meiner Mutter werden wir hier an dieser Stelle nie reden. Das wird in diesem Leben nicht passieren.
Aber wir würden nie schlecht über sie reden.
Nee.
Niemals.
Nee.
Weil, muss ich dir auch erzählen. Also, wir haben irgendwann mal so einen Gag gemacht. Wir machen immer eine Abschlussrunde. Da hat Felix immer Angst vor. Mhm. Das ist so die alljährliche Abschlussrunde, wo wir mal ganz knallhart Tacheles reden über das Jahr am Seiler See. Dieses Jahr können wir bislang noch nicht so viel Scheiße reden. Das ist ganz schwierig. Deshalb sind wir gespannt auf das, was kommt. Und Schabernack gemacht. Frau Dötsch musste dann immer Kekse backen. Und Felix war krank das letzte Mal. Also er sagt, er war krank gewesen, war auf jeden Fall nicht da.
Ich hätte einen Corona-Test, der das bewiesen hat.
Kann ich das Foto haben?
Ja, habe ich dir geschickt.
Ich habe es verlangt. Auf jeden Fall hatte Mama dann Kekse gebacken. Und wir dachten irgendwie so, mach mal 20 Stück, ist alles gut, weil mehr kannst du sowieso nicht essen. Hast du über Krümelage im Mund, kannst nicht reden. Ja. So ein Teller, der so groß ist wie dieser gesamte Schreibtisch, kam dann von Mama Dötsch und seitdem.
Es ist jetzt leicht übertrieben. Das war schon, ich kenne diesen Teller, der kommt sonst bei uns immer. Früher ist er bei uns zu Weihnachten immer.
Und du hast ihn auch aufgegessen, oder?
Gekommen. Nee, der stand noch lange Zeit hin in der Geschäftsstelle.
Nein, ich meine früher, als du klein warst.
Nicht allein, ich habe ja noch eine kleine Schwester. Die ist allerdings nicht besonders groß geworden, weil die ist bei 1,60 stehen geblieben, weil offensichtlich jemand immer die Nährstoffe weggegessen hat. Keine Ahnung.
Ja, so ich weiß das auch nicht, wer das gewesen sein könnte.
Ich auch nicht.
Manuel, wir wünschen dir alles Gute.
Vielen Dank.
Dass das, dieser Traum, erstmal diese Mannschaft zu machen, Wahrheit wird. Und vor allen Dingen, du dich so findest, auch dann vor allen Dingen wie diesem Sportzirkus, wie du es dir wünschst. Weil ich glaube, mal abgesehen von allem Erfolg, den man klar wünschen kann, sportlicher Natur, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ja,
dass du menschlich wieder da ankommst und du am Ende sagst, das war für mich genau richtig, weil alles andere ist sowieso im Leben scheißegal. Egal wie schön man ist, eine deutsche Meisterschaft zu feiern. Wovon wir ja träumen.
Das stimmt. Vielen Dank.
Dankeschön. Oder nochmal so ein Nichtabstieg wie letztes Jahr.
Das
Hauptsache, wir haben was zu feiern. Wie auch immer das geartet ist am Ende des Tages, das wäre schön.
Also vielleicht könnten wir die Zeit davor weglassen und nur feiern.
Ja, die Zeit davor ist ausschlaggebend dafür gewesen, dass wir so gefeiert haben, aber ich bin ja grundsätzlich bei dir.
Freunde in der Nacht, das war der erste Podcast in der Saison. Und das war der Sponsor dieses Podcasts.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Und jetzt gehen wir nach Hause, der Felix und ich.
Nee.
Ja, okay.
Du
hast Feierabend.
Nee,
15:23 Uhr, das ist doch so deine Zeit.
Manuel hat ja gesagt, es ist noch später, wobei ich das jetzt nicht als beruflichen Termin sehen würde, aber Barbecue mit Geschäftsstelle und Mannschaft. Nettes Beisammensein.
Das bedauere ich jetzt wieder wirklich, denn der Journalist ist wie immer außen vor.
Ja, das ist ja eine interne Veranstaltung.
Ja, ist traurig. Ich hätte die Jungs auch mal gerne kennengelernt an der Stelle. Und ich weiß, dass eure Barbecues exzessiv sind.
Ich glaube, heute wird sich das in Grenzen halten, weil morgen müssen die Jungs ja wieder zum Wasserball. Da müssen die Gorillas wieder in den Nebel, oder um nochmal sämtliche Bilder aus dieser Folge zu bemühen.
Wie der Wasserball da allerdings weiterhelfen kann, weiß ich nicht, aber das war der Podcast für heute. Danke, Mirko.
Danke, Felix, und danke, Manuel.
Danke, dass ich da sein durfte.
Bis nächste Woche, Freunde. Ciao, ciao.